Christian, wann hast du gestartet, dich für den ESC zu interessieren?
Ich weiß auf jeden Fall, dass mein erstes Konzert, also meines Lebens, ne, wo ich war, war von Gildo Horn. Also das muss die große Gildo Horn-Tour damals gewesen sein. Wir hatten auch so einen Plastikbecher von der Tour noch. Ich glaube, es gab Nussecken da zu kaufen. Das war sein Markenzeichen. Ich erinnere mich eh, dass damals viel Nussecken konsumiert worden sind oder gebacken worden sind bei uns auch. Also es muss, da hat Stefan Raab angefangen, oder? Mit seiner ESC-Faszination, glaube ich. Mit diesem Pushen von Gildo Horn damals. Und wir haben auch damals immer alle als Teenies TV Total geguckt. Also da fing es wahrscheinlich irgendwie so an.
Mirko, wie ist das bei dir?
Also es gibt da so ein paar Erinnerungsfragmente an 77 Idoluk und sowas, das ich mir noch auf CD gebrannt habe. Aber ich glaube, so der erste große Memorable Moment war dann, glaube ich, echt Lena Meyer-Landruts Gewinn und dann im nächsten Jahr diese, wie ich damals fand, bombastische Show in Düsseldorf oder was das war mit dieser ganzen Brassband, die das nochmal gecovert hat. Das fand ich irgendwie ganz toll und hatte das noch ganz lange in meinem ICQ-Status, das weiß ich noch. Und bei dir, Charlie?
Warte, was hattest du in deinem
Wollte
ICQ-Status?
ich auch gerade nachfragen,
Hattest du eine Songzeile von Satellite im ICQ?
Die kompletten Lyrics von Satellite. Nein, ein Link zu der Performance mit Lena Meyer-Landrut und der Brassband. Judith Rakers war auch dabei damals, das weiß ich noch. Ja.
Und Anke Engelke doch
Anke
auch,
Engelke,
oder?
ja, stimmt, ja.
Ach, Judith Rakers war die dritte. Ah ja, okay.
Ja, also ich glaube, ja, man kommt am ESC nicht vorbei. Ich habe das als Kind auch immer geguckt. Ich glaube, dass es für mich einfach so einen Punkt gab, mit dem Gewinn von Nemo vor ein paar Jahren, der das Ganze so ein bisschen auf ein anderes Level gehoben hat, weil es halt auch so mein persönliches Leben so tangiert hat, weil ich das Gefühl hatte, so als non-binäre Person, okay, jetzt ist da irgendwie eine Sichtbarkeit da bei ganz vielen Leuten, die halt vorher einfach nicht gegeben war. Ganz viele Leute sehen vielleicht jetzt gerade so das erste Mal eine non-binäre Person im Fernsehen. Ganz viele Leute werden jetzt auf einmal von irgendwie Neopronomen gehört haben, die vorher noch nie davon gehört haben. Und das hat mir dann total viel bedeutet. Und der Auftritt war auch einfach fantastisch. Das hat das für mich nochmal so auf so einen, mein Interesse nochmal gesteigert, würde ich sagen. Ihr habt es gerade schon gehört. Mirko und ich sind heute zum ersten Mal nicht alleine hier bei Rausch das Soundtrack Radio zu hören. Christian Eichler ist bei uns zu Gast. Ey, erstmal Hello Christian nochmal.
Hi, ja, ich freue mich sehr, dass ich hier da sein darf. Ich bin selten zu Gast im Podcast. Ich werde meistens nicht eingeladen, wahrscheinlich weil man mir keine Kompetenz zuspricht. Aber hier beim Eurovision Song Contest, da finde ich jetzt anscheinend ein gern gesehener Gast. Hi.
Ja, auf jeden Fall. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, du bist ein richtiger Tausendsasser. Du hast erstmal einen ganz tollen Filmpodcast namens Cuts, einen wunderbaren YouTube-Kanal über Videospiele namens Gamekritik. Du machst ja auch zwischendurch noch Berichte über Games für den Deutschlandfunk, meine ich. Und du hast auch noch einen Philosophie-Podcast namens Geister. Habe ich da irgendwas vergessen?
Nee, das sind die Sachen, ja, genau. Ich hatte so einen Impro-Comedy-Podcast auch mal, aber da bin ich raus. Die machen die jetzt ohne mich weiter, weil es zu viel wurde. Genau, aber das sind so die Sachen. Und bei Katz haben wir ja auch schon mal miteinander gesprochen. Unter anderem über den ESC auch mal eine Folge gemacht, ne, ja.
Genau, letztes Jahr haben wir da eine Sonderfolge über den ESC gemacht und jetzt dachten wir uns, wir machen mal hier wilden Podcast-Austausch und
Ja.
ja, jetzt bist du hier bei uns zu Gast. Normalerweise hören wir ja jede Folge immer sechs Songs aus der Welt der Soundtracks gemeinsam mit einem übergeordneten Thema. Dieses Mal hören wir nur drei Tracks aus dem ESC, machen wir alles ein bisschen anders, weil wir auch ein bisschen freier über die Show und das Ganze drumherum reden wollen und uns nicht nur an der Musik langhangeln werden. Für euch, die das gerade hört, in den Shownotes findet ihr as always Links zu den Playlisten auf allen Musikstreaming-Plattformen eures Vertrauens, bei denen wir euch die Songs, in die wir heute reinhören, kompakt zusammengestellt haben. Und auf Spotify findet ihr auch die Sprech- und Musikparts hintereinander gereiht. Speichert euch die Playlist direkt ab, denn die wird mit jeder Folge aktualisiert. Und dann seid ihr immer up to date. Und wenn ihr eine Folge verpasst habt, findet ihr dazu auch in den Shownotes die passenden Links. Falls ihr uns auf YouTube hört, findet ihr den Link zur YouTube-Playlist in der Videobeschreibung. So, Orga, Orga, Orga. Ich möchte außerdem noch einmal darauf hinweisen, dass am 5.6. im Cinema in Münster Ice Hove TV Low gezeigt wird. Ein Film mit einem ganz tollen Soundtrack, über den wir in der nächsten Folge reden werden. Und ich werde auch vor Ort im Kino sein und eine kleine Einführung halten. Also kommt alle gerne rum. Link dazu auch in den Shownotes. So, apropos Shownotes.
Ah, witzig, da hat übrigens der, mit dem ich den Philosophie-Podcast mache, mir neulich geschrieben, weil er I Saw the TV Glow zum ersten Mal gesehen hat und den Film, glaube ich, nicht so gut fand wie wir beide, aber dann geschrieben, ey, dieser Soundtrack ist ja so krass und hat mir den nochmal geschickt. Also ja, bin ich sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen haben werdet dann.
Ja, nice. Ja, wenigstens der Soundtrack. Also, wenn euch der Film nicht, nicht gefallen sollte, kommt wenigstens für den Soundtrack ins Kino. Da hört man den ja auch nochmal laut. Und es gibt ja auch ganze
Umgekehrt
Sequenzen.
Umgekehrt wie beim ESC.
Genau.
Nein.
Also. ja. So, jetzt hatte ich hier eigentlich eine super Überleitung. Apropos Shownotes, Show. Christian Mirko, wie habt ihr eigentlich die Show gesehen? Christian, du warst bei einem Public Viewing, glaube ich, ne?
Ja, tatsächlich. Ich habe irgendwie in Berlin, seitdem ich wieder hier bin, noch nicht so richtig meinen ESC-Freundeskreis gefunden. Also man hat ja immer so Leute, so Eingeweihte, ne, die das auch immer gucken. Und dann so ein paar kann man auch mit einweihen. Und deswegen war das noch nicht so richtig möglich und dann habe ich recht kurzfristig so geguckt, wo kann man es denn schauen? Und da ist ja auch immer beim ESC so die Frage, wo will man denn das schauen? Mit wem will man das denn zusammen sehen? Es gibt ja leider, glaube ich, nicht mehr die große Party von Barbara Schöneberger auf der Reeperbahn. Da kann man, hätte man natürlich dann hingehen können. Aber ich habe dann geguckt und mir hat dann Tino im Discord, Tino Hahn, der ist ja auch Filmkritiker, geschrieben, dass in Berlin nicht nur das UCI das zeigt, sondern der Filmrauschpalast. Und da waren wir mit Katz auch schon mal live. Also ich wusste, da sind die Leute cool. Das ist alles so ein ehrenamtlich gemanagtes Kino. Und da haben wir das dann geguckt mit so 50 Leuten oder so. Also der Saal ist auch nicht so groß. Und genau, ich war da mit meiner Freundin und es kam jetzt nicht so die krasse Partystimmung, es ist so ein bisschen dem Kino, also der Kinoerfahrung an sich vielleicht auch geschuldet, ne, dass man da halt so ein bisschen so starr halt auch so irgendwie sitzt und natürlich Gruppen auch ein bisschen zerteilt werden durch die Form, wie man in dem Kino sitzt, aber es war trotzdem witzig und was mir nochmal aufgefallen ist und deswegen würde ich mich auch dafür interessieren, wo ihr das geschaut habt. Es hilft schon sehr, wenn das ballert, so die Musik. Also das ist mir beim ESC diesmal wieder aufgefallen, dass ich die Sachen so geguckt habe und so dachte, oh, jeder Song ist eigentlich ganz gut. Da habe ich mir die später nochmal angehört und dachte so, naja, ging so eigentlich. Aber ich finde, wenn du das auf einem guten oder lauten Soundsystem hörst, dann ist es nochmal anders. Ich war letztes Jahr in so einem Club RSO Berlin, die hatten irgendwie so ein Public Viewing, da saß man aber auch ganz doof auf Bierbänken, also das fand ich blöd, aber da war es noch krasser vom Sound her und da habe ich gemerkt, ich finde auf einmal jeden Song gut, also ich merke auch, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie ist so die Stimmung und wie ist so die Soundanlage und so, genau, also das war cool, kann ich empfehlen, Filmrausch Palast Berlin, wenn man sowas dazwischen will, eine ganz gute Stimmung, aber nicht so riesengroß.
Mirko, wie ist es bei dir?
Ja, das war bei mir leider ganz genau andersherum. Nach 22 Uhr ist es bei uns im Haus immer ein bisschen knifflig, weil die Wände so dünn sind und dann kommt manchmal auch die Nachbarin von unten nach oben. Das heißt, ich habe so sukzessive ab 22 Uhr...
Du scheinst bei mir
Uhr
zu wohnen, ja.
Ja, genau. Bin ich der nervige Nachbar? So sukzessive ein Volume-Lautstärke-Punkt nach dem anderen runtergedreht, bis dann so gegen Mitternacht ich noch so bei 20 war. Also die Songs haben dadurch, glaube ich, dann auch schon so abgenommen im Laufe der Zeit. Sonst war es aber ein sehr heimeliges zu dritt zu Hause sitzen und mit diesem ausgedruckten Bewertungsbogen die Songs durchgehen. Und einer der Mitschauenden war Chinese, der mit dem ESC gar nicht so vertraut war. Das war natürlich auch ultra interessant. Und vieles ließ sich nur ganz schwer vermitteln. Und man wusste auch selbst eigentlich gar nicht, wie soll man, was ist Professor
das
Eurovision?
Das ist Max Mutzke, der singt gerade aber einen anderen Song.
Genau, also es ist schon auch irgendwie so ein crazy Referenzsystem, als dann in dieser Halbzeitshow da irgendwie dann die Performer vom letzten Jahr, aber Songs vom vorletzten Jahr singen und man wippt irgendwie so mit und dann fragt die Person, aber was ist, wer ist das jetzt? Und ich sag, ich weiß es nicht so genau, aber es stimmt schon alles.
Ja, das sollte schon diese goldene Schallplatte, wisst ihr, die durchs All geschickt wird, so um die Menschheit zu erklären, sollte nur dieses Segment aus dem ESC. So,
Erika Fickmann singt Espresso Macchiato nochmal. Ja, genau. Das war natürlich schon was. Ja, Charlie, und bei dir?
Ja, bei mir war es tatsächlich relativ ähnlich. Eigentlich hatte ich gar nichts groß geplant, aber wir wurden dann, mein Freund und ich wurden dann noch spontan zu einer Watch Party eingeladen, wo wir auch gerne hingegangen sind, aber da waren eigentlich hauptsächlich Leute, die nicht so im ESC drinne sind. Und dann musste man erstmal. Ja, und das war aber wirklich, man musste dann direkt am Anfang anfangen, als JJ kommt, das Opening. Wer ist das überhaupt?
Oh, der erst könnte. Erstmal pausieren auch. Erstmal so den Stream pausieren und 20 Minuten lang.
Der könnte ja richtig gewinnen heute. Und ich so, ja, der hat letztes Jahr gewonnen. das war guten alles Morgen. Schon. Ja, und dann konnte ich sehr viel erklären. Ich war dann wirklich ein bisschen Professor Eurovision. Und darüber, es wurden dann sehr viele Fragen gestellt, die ich irgendwie erklärt habe. Es wurden dann auch ein paar Gags darüber gerissen, dass ich dann doch ein bisschen sehr deep da drin bin. Und genau. Ich hatte leider dann auch nicht das Privileg, das über so eine große Soundanlage zu hören. Es war eine tolle Erfahrung. Das waren auch alle liebe Menschen. Der Fernseher war aber recht klein und somit auch der Sound. Von daher habe ich viele Songs dann beim ersten Gucken auch ein bisschen mehr über das Visuelle wahrgenommen als über die Musik, muss ich sagen. Aber ich hatte schon viele Ausschnitte jedenfalls von den Halbfinals gesehen. Die habe ich dieses Jahr nicht komplett geguckt, aber zumindest in Ausschnitten. Von daher war ich dann ganz gut vorbereitet und da hat mir nicht so viel gefehlt. Das ging ganz gut, ja.
Ja, aber wie fandet ihr es denn?
Ich fand's. Boah, ich bin zwiegespalten. Also vielleicht können wir ja erstmal mit der Show an sich anfangen, so abseits der Songs. Die Show fing richtig gut an mit diesem Opening von JJ. Das sah alles total imposant. Aber danach gab es so ein paar Sachen, die mir ein bisschen bitter aufgestoßen sind dieses Jahr. Zum einen fand ich die Hosts nicht so gut wie sonst. Mhm. Ich fand das alles so ein bisschen uninspiriert, diese Intervallshow, wir haben es gerade schon angesprochen, klar, dass man da irgendwie Leute wiederholt aus alten Shows, die dann nochmal so einen alten Eurovision-Smash-It trällern, das haben wir häufiger, aber das wirkte dieses Jahr auch irgendwie so uninspiriert, ich weiß nicht, bei anderen, letztes Jahr war das, glaube ich, da dachte man die ganze Zeit, oh, kommt gleich Celine Dion um die Ecke und dieses Jahr hatte ich nicht das Gefühl, dass gleich Celine
Madonna,
Dion...
Madonna, Justin Timberlake, Max Mutzke.
Ja, Mika war ja auch irgendwann mal da, das war ja auch ganz
stimmt,
nett.
Ja, und Jan Delay natürlich bei der großen Show, wo Mirko das im ICQ-Status hatte, ja.
Oh, war das Jan Delay? Das weiß ich gar nicht mehr.
Ich glaube, der hat da diese Halftime dann gemacht, ja. Wo man damals auch noch dachte, ach stimmt, das ist doch wirklich einer der besten, den wir haben. Und jetzt denkt man so,
Ja, also das hat mir nicht so gut gefallen. Auch bei dieser Intervallshow gab es dann ja auch diesen komischen Billy Joel Cover-Song. Also da wurde dann irgendwie Billy Joel nochmal in so einem Interview gezeigt, wie er gesagt hat, hier dieser Song, den habe ich über Wien geschrieben und das ist ganz toll. Nur um dann zu sagen, dass natürlich
da
nicht Billy Joel auf... Ja, aber warum hat man den dann dafür ein Interview und dann singt nicht Billy Joel? Das ist doch auch Kacke. Also ich weiß nicht, das war alles irgendwie, wirkte alles so ein bisschen unkreativer und ein bisschen... Weiß nicht, als wäre da dieses Mal auch ein bisschen weniger Geld im Spiel gewesen. Was ja auch Sinn macht, denn eins der Big Five-Länder ist ja auch dieses Jahr nicht dabei mit Spanien. Ja, aber die Musik-Acts selbst haben natürlich ordentlich Show gemacht. Also diese Kritik möchte ich jetzt auch nur auf die Show bezüglich des Gastgebers, sage ich mal, loswerden. Genau, wie habt ihr das denn erlebt?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich frage mich aber, ob das Sinn ergibt, diese Argumentation, dass durch diesen Netflix-Film, diesen Fire-Saga, diesen Will Ferrell-Film, so ein bisschen nochmal diese Quatschigkeit des ESCs, also die ist ja eh klar, außerhalb von Europa, ne, dass es das irgendwie gibt und die machen das und das ist irgendwie weird und so, dass man die so ein bisschen nochmal hervorgehoben hat und dass dann Schweden, die haben doch irgendwann gehostet, die hatten doch auch ganz viele so Segmente, ne, weil die ja damals mit ABBA dann auch da so groß waren und sowas, wo sie das immer so erklären nochmal, so was ist der ESC und dann haben sie nochmal einen Song über den ESC und so und daran hat eigentlich, glaube ich, die Schweiz letztes Jahr ganz gut angeknüpft mit ihrem Hosting, so mit Hazel Brugger und so, dass sie so ein bisschen, es wirkte alles auch immer auf mich so ein bisschen so Böhmermann, Neo-Magazin Royal-coded irgendwie so dieser Humor, aber dass man so ein bisschen durch den Kakao zieht, ein bisschen erklärt, was es ist, na auch nochmal so, also dieser Schweiz-Song wirkte so ein bisschen wie so ein Böhmermann-Song, den sie da gemacht haben, ich glaube, der war im Halbfinale. Und das ist so ein Modus, den man jetzt irgendwie hat, dass man so ein bisschen auch versucht, so das Historische zu erklären, dass es auch ein bisschen albern, es hat auch Klischees, ne, hier war jetzt da dieser Gag ja, wir wer macht die meisten Referenzen in der Moderation mit so Challenge Accepted? Ich meine, Challenge Accepted ist so eine Referenz, die ist selber schon 20 Jahre alt oder so gefühlt. Oder zumindest 15. Aber also das wirkte so ein bisschen nicht so spritzig, wie es sein konnte. Ich finde auch, glaube ich, ich dachte direkt, ich will drei Hosts. Warum sind da nur zwei? Ich finde irgendwie, weiß ich nicht, aber es gab ja eine, die war so im Green Room, oder war dann meistens nichts die ganze Zeit irgendwie so. Also so ein bisschen fand ich auch, war das verschenkt. Bühne selbst aber so fand ich, wie schon auch bei der Schweiz, echt abgefahren. Also was das für eine, also mit diesem Ring, ne, den die da irgendwie hatten, der auch dann so ein riesiger Screen quasi ist. Die ganze Bühne selber ja auch ein Screen, der noch sich nach hinten verlängert und so. Das fand ich schon wieder krass auf jeden Fall. Aber so, genau, dazwischen ein bisschen uninspiriert. Ich muss aber sagen, wir sind aus dem Kino gegangen, dann als die Songs durch waren. Also wir haben die Punktevergabe nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwelche Gags gemacht wurden, aber meistens ja nicht. Das wird ja meistens so runtergerattert, ne?
Ja, nee, ich glaube, da war es nicht mehr. Nee, keine Jokes. Aber ich finde, das ist eben irgendwie diese komische Diskrepanz zwischen dieser unglaublichen Bühne und dem krassen Aufwand und Money, das da reingesteckt wird. Und dann kommt aber dazwischen so ein Professor Eurovision-Skit, wo man denkt, wer hat das denn da jetzt reingepackt? Da sehen ja alle irgendwie komisch reingekeyt aus, dieser 3D-Roboter aus der Hölle. Also teilweise unfassbar billig und teilweise unfassbar teuer wirkte diese ganze Show auf mich. Das habe ich nicht so ganz gerafft. Und sonst muss ich auch sagen, fand ich das alles irgendwie auch so ein bisschen müde. Auch so im Vergleich gerade zu den letzten Jahren, die mir so gut gefallen haben. Also auch, um vielleicht ein bisschen zu den Songs überzuleiten, als es dann dieses Halbzeit-Skit gab und es wurde nochmal Espresso Macchiato performt, da habe ich mich fast dahin zurückgesehnt in diese besseren Zeiten und dachte, ja, letztes Jahr war echt geil und ich fand das letztes Jahr eigentlich nicht cool. Aber da gab es jetzt rückwirkend, fand ich, doch viel mehr memorable Auftritte, selbst wenn sie scheiße waren. Also irgendwie habe ich gemerkt, wie bei mir und aber auch irgendwie in dieser Sendung, in der Show, nach und nach wie so ein lahmender Esel, der immer langsamer wird, ja. Irgendwie das dem Ende entgegensehend, und das kenne ich jetzt eigentlich so vom ESC gar nicht.
Das hatte ich auch voll krass, dass ich am Anfang so dachte, auch bei den Songs, ne, irgendwie so, das ist ja irgendwie alles, alle machen es so voll mit Inbrunst und hängen sich voll rein und weiß ich nicht was, so. Selbst Deutschland hat so einen richtigen ESC-Song irgendwie mal, auch wenn der grauenhaft war, aber es ist nicht so, der sympathische Student an der Gitarre singt sein Lied, sondern so, es wird versucht, was mit Show und Feuer zu machen und so. Aber dann so nach so 8 Songs oder sowas habe ich auch gemerkt, wie ich so ein bisschen wegdöse irgendwie so und nicht mehr so richtig bei der Sache bin. Das war mein Gefühl auf jeden Fall.
Ja, ich möchte noch einmal zur Show anmerken, bevor wir komplett in die Songs übergehen. Mirko, du sagtest gerade, ne, unfassbar teuer, aber gleichzeitig unfassbar billig. Was sollte dieser KI-Kram da? Also ich hatte Teile davon verpasst, weil ich zwischendurch auf Toilette war und dann kam ich irgendwie wieder und alle sagten, Charlie, du, das war gerade super schlimm, was du hier verpasst hast in diesem Eurovision-Professor-Bit. Ich habe das dann gestern nochmal nachgeguckt und ich dachte, meine Güte, das ist ja wirklich bodenlos. Also das sieht ja auch so billig aus. Ich habe gar nicht verstanden, warum man das so macht, gleichzeitig wird unfassbar viel Geld in alles Mögliche da reingehauen, aber dann an diesem einen kleinen Animationsclip, da hattet ihr jetzt nicht irgendwie das Budget, da irgendwie jemanden noch kurz zu bezahlen, irgendwie für diese 3 Sekunden, wo das im Bild ist, kann ich mir einfach irgendwie nicht vorstellen. Also das fand ich schon echt, ja, echt low.
Und auch bei der Bühnenshow, oder? Hatte nicht irgendwer dann so KI-Flügel zum Beispiel oder sowas? Also ich habe jetzt nicht so genau immer drauf geachtet, aber manchen Sachen dachte man schon, man sieht ja dieses KI immer daran, dass es zu texturiert immer, also zu viel ist und so ein Rock zu viele Falten wirft oder sowas. Und bei irgendwelchen Flügeln, die zum Beispiel auch im Hintergrund bei der Show eingeblendet wurden, dachte man auch, ja, das ist KI, und dann ist es dann echt irgendwie so ein bisschen unschön, ne?
Ja, ich glaube, mein Freund hatte auch gesagt, und der ist besser im KI-Shit erkennen als ich, dass auch bei Italien, glaube ich, der Hintergrund und bei ein paar anderen Sachen, dass das sehr KI-generiert aussah, was da teils auf den Bildschirmen los war. Das habe ich jetzt nicht so erkennen können und auch nicht so krass wahrgenommen, weil ich dann doch sehr fokussiert war immer auf so die hauptperformenden Personen da vorne am Mikrofon. Aber ja, das ist irgendwie eine Entwicklung, die sich auch irgendwie für diesen Contest nicht richtig anfühlt, wo die ganze Zeit so darauf gesetzt wird, hier muss eine echte Stimme sein. Es darf auch kein Autotune erlaubt sein oder sonst was. Hier muss live gesungen werden. Hier steht diese Leistung irgendwie im Vordergrund und dann läuft im Hintergrund irgendwie KI-Kram, das ist irgendwie, ja, das ist mir auch nochmal irgendwie blöd aufgestoßen. Naja, aber wir können ja mal zu der Musik kommen insgesamt. Sind da euch irgendwelche Entwicklungen aufgefallen jetzt zum letzten Jahr? Mirko, du sagtest gerade, letztes Jahr hat es dir eigentlich gar nicht so gut gefallen, aber du hast dich dahin zurückgesehnt. Was hat dir denn gefehlt dieses Jahr musikalisch?
Ich glaube einfach wirklich irgendwas, was diese Show punktiert und was mir in Erinnerung bleibt. Also ich habe ja hier diesen Bogen, den ich ausgefüllt habe, neben mir. Und da gibt es wirklich, glaube ich, so von diesen 25 Songs so 3, wo ich noch ungefähr so weiß, wie das war. Also natürlich dann sowas wie die Show von Griechenland mit einem lustigen Hut und einfach auch wirklich viel zu viel von allem. Das ist dann schon was, was irgendeinen Widerhaken hat und sich in meinem Gehirn festsetzt. Aber selbst dann hat das irgendwie nicht so viel Spaß gemacht. Also ich weiß nicht, ich hatte dieses Jahr auf jeden Fall wirklich genug von diesen Schmachtfetzen. Das hat sich bei mir irgendwie ganz schnell totgelaufen. Ich glaube, für mich war dann der Tiefpunkt Zypern. Das fand ich war wirklich diese Kombination aus einer so müden und statischen Performance, wo alle irgendwie nur so rumstehen oder die Sängerin in der Mitte steht und drumherum bewegen sich alle so minimal und gleichzeitig gibt das Lied aber so das absolute Maximum und ich sehe das und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mitgerissen sein soll oder langsam so wegdöse. So, ich finde diese Kombination aus so, ja, so etwas 40-prozentigem, das aber so das 100-prozentige vorgibt, finde ich immer so, das twistet mich internally. Mit, ich kann das dann wirklich nur schwer ertragen, irgendwie. Ja, und selbst dann auch der typische nicht so gute UK-Beitrag war dann auch irgendwie ein bisschen witzloser als sonst. Also, ich weiß nicht, ich glaube aber auch ganz blöd gesagt, einfach gute Musik oder gute Songs mit eingängigen Melodien haben mir dieses Jahr auch gefehlt. Ich habe jetzt, um gleich auch noch einen Song vorzustellen, nochmal alles durchgehört und da war echt nicht so viel dabei. Selbst bei denen, wo ich beim Hören der Show noch dachte, ja, Tschechien oder so, das ist gar nicht so schlecht. Eigentlich, wenn man das dann ohne Show einfach so auf Spotify hört, bleibt da ehrlicherweise nicht so viel. Also ich fand es einfach auch musikalisch, glaube ich, ein sehr schwaches Jahr.
Ich finde, das ist eh eigentlich witzig, ne, dass man neue Musik präsentiert bekommt in einer Live-Situation. Das gibt es ja eigentlich gar nicht so oft, ne, dass das eigentlich so ist. Weil meistens wird ja das live gespielt, irgendwie vor allem für ein Riesenpublikum gespielt, was man irgendwie so schon kennt. Und dass du dann halt da so dann das alles immer ganz anders wahrnimmst, als wenn du es vorher schon mal hörst oder wenn du dann danach es nachhörst und dann so denkst, ah ja, war aber irgendwie ja gar nicht so cool, wie es dann war. Also zum Beispiel ging das bei uns vielen, glaube ich, so, dass der Gewinnerbeitrag kam und das war im Kino dann voll die krasse Stimmung und es war der auch am meisten Stimmung gemacht hat. Und als er dann nochmal kam, aber so gewonnen hatte, in einer anderen Choreografie, waren alle so, das hat jetzt, Moment mal, warum fanden wir das eigentlich so gut, so ungefähr? Also das fand ich irgendwie auch so ganz witzig, diese Sache, dass du immer da so hin und her gehst. Und ich glaube, wofür der auch ein bisschen steht, ist, dass man schon merkt, es geht auch um Kontrast, ne? So, das ist ja auch beim Kochen so oder so, dass man nochmal Essig am Ende oder Zitrone über so ein deftiges Essen irgendwie drüber macht und dann poppt es irgendwie so richtig. Und hier ist halt so, finde ich, hat man schon so gemerkt, dass mit Nemo und JJ hintereinander als Gewinner du natürlich diese, also schon gefühlt eine neue Art ESC-Song kreiert hast mit diesen beiden Gewinnern und das ist diese, nicht nur, es ist nicht mal nur mehr die Powerballade, es ist irgendwie noch eins drüber, habe ich so das gefühlt. Es ist so sehr persönlich, es ist sehr opernartig und es geht so richtig doll ans Eingemachte. Und ich hatte das Gefühl, das hat Schule gemacht in diesem Jahr. Auch darin, dass eigentlich fast alle, so hatte ich das Gefühl, richtig dabei waren. Also ich hatte das Gefühl, eigentlich fast alle wollten es auch so richtig und fast alle hatten noch mal irgendwie am Ende noch mal, das war doch auch so ein Gag in diesem ESC-Film, dass es diese ganz hohe Note gibt, die man treffen muss, ne, the Björk Note oder wie das da hieß so. Und daran musste ich tatsächlich diesmal denken, dass fast jeder auch irgendwie so einen Quatschbeitrag trotzdem noch mal so eine krasse Gesangseinlage drin hatte, in der man noch mal zeigen konnte, dass man doch auch ein richtiger Musiker, richtige Musikerin ist und so. Aber dadurch ist das auch so ein Einheitsbrei dann geworden von diesen sich so verzerrenden, irgendwie operettenartigen persönlichen Songs irgendwie mit so einer Schwere, aber eventuell auch noch ein Techno-Beat, der irgendwann kommt, dass man dann so gemerkt hat, okay, vielleicht gewinnt da doch was anderes. Und dann zum Beispiel so ein Beitrag wie Italien, wo man da so gedacht hätte vor 10 Jahren, das ist ja das älteste und betagteste, was ich mir überhaupt vorstellen kann, wirkt dann auf einmal frisch im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Songs. Und das ist, glaube ich, an sich, glaube ich, so die Magie von Kultur, nicht nur so einer Popkultur, sondern auch menschlicher Kultur, dass es halt immer um diese Kontraste geht. Ne? Immer irgendwas wird so Common Sense und dann muss wieder jemand dagegen gehen. Dann findet man das gerade deswegen nicht mehr cool, so ungefähr. Ne? Und das, finde ich, merkt man jetzt so ein bisschen, dass wir eventuell da jetzt auch bei so einem Kipppunkt sind. Aber eventuell sich auch schon so ein neues Genre geschaffen hat, so ein bisschen. Wobei, ich meine, wir hatten doch diesen Berghain-Song von Rosalía auch, ne, der auch ja so ein bisschen sowas mischt. Vielleicht ist es auch generell, könnte man sagen, ich bin nicht so tief in Musik an sich drinne, aber ich habe das Gefühl, so, das ist recht eigen, so dass diese Sachen da jetzt irgendwie so sind. Aber wenn natürlich 10 Leute sowas in der Art irgendwie machen, dann kommt es halt auch nicht mehr so frisch rüber.
Ja, also das ist auch was ich total gemerkt habe und auch irgendwie zu bemängeln habe an diesem Jahrgang. Es gab einfach so zu viel Oper. Also der Höhepunkt davon war dann irgendwie, als dieser letzte Song, Rumänien, was ja irgendwie nochmal so einen, dieser Choke-Me-Song, wo dann auch irgendwie mittendrin nochmal opernhaft gesungen wurde, was für mich gar nicht reingepasst hat, wo ich dann wirklich dachte, es reicht mir jetzt wirklich, dass ihr alle irgendwie denselben Trick nochmal auspacken wollt. Und das hat mich wirklich genervt. Ich habe das Gefühl, dass in diesem Jahr auch sehr viel, also was ja toll ist, ist, dass viele Länder immer sehr visuell auch denken in der Inszenierung, dass sich da richtig viel ausgedacht wird. Und ich habe aber das Gefühl, das darf sich nicht zu sehr auf die Songs übertragen, insofern als dass ich jetzt das Gefühl hatte, es wird so ein bisschen, es werden teilweise Songs geschrieben, möglichst irre nochmal irgendwie was inszenieren zu können. Dadurch funktioniert es als Song aber weniger. Ich hatte, das ist mir einerseits aufgefallen bei manchen Songs, dass man mittlerweile Drums da drin hat, die klingen wie so Filmtrailer-Drums, wo dann irgendwie nochmal so zu diesem letzten kleinen Spruch, den der Hauptcharakter im Trailer sagt, wo dann nochmal so die Drums reinballern im Trailer, die habe ich hier in so Songs gehört, das hat für mich gar nicht gepasst. Ich habe das Gefühl, dass jetzt versucht wurde, ganz viel Songs so ein bisschen Genres zu mischen. Hatte man zum Beispiel auch bei dem dänischen Beitrag ganz am Anfang, aber ich finde, das funktioniert halt einfach nicht immer. Bei einem Song wie Nemo, The Code, passt das halt, weil das einerseits sehr fließend ineinander übergegangen ist und gut produziert war und gleichzeitig aber auch, weil irgendwie Fluidität ja auch Teil des Songs war, thematisch. Und das ist halt nicht bei jedem Song thematisch gegeben. Und das hat mich dann doch irgendwie genervt. Es hat sich sehr unorganisch angefühlt. Und wenn man das dann schaut und die ganze Inszenierung sieht, dann kann das erstmal sehr einnehmend sein, aber spätestens, wie ihr das ja auch schon geschildert habt, wenn man dann wirklich mal durch die Spotify-Playlist hört, dann tritt da ein bisschen Ernüchterung ein, weil ich jetzt irgendwie doch auch nochmal da durchgegangen und dachte, ich kann mich nicht erinnern, dass ich so wenig Songs hatte bei einem ESC, von denen ich sagen würde, die würde ich gerne nochmal hören. Vielleicht gucke ich mir nochmal das YouTube-Video an, aber die Songs, I don't know.
Ganz kurz, damit ich es nicht vergesse und falls es ihn irgendwie erreicht, Thorsten Schorn, bevor wir dazu kommen, diese Moderation ist wirklich eine absolute Frechheit und Katastrophe und ich habe immer den Witz gemacht, dass es erstaunlich ist, dass sie Peter Urban irgendwie nochmal im Labor geklont haben anscheinend und der es einfach jetzt doch noch weitermachen kann. Der Witz ist nur, die haben, wisst ihr, wie bei Interstellar, wo sie so per Prozent einstellen können, wie witzig diese Roboter sein sollen, die haben so diesen Witzeregler bei Peter Urban 2.0 so 15% nochmal hochgedreht, sodass jeder einzelne Beitrag jetzt abmoderiert werden muss mit irgendeiner beschissenen Boomer-Referenz aller, das ist ja wie bei Heintje, das sieht ja aus wie Ross Anthony, das kann Jörg Dreger bei, Horst Lichter, bei Bares für Rares verdengeln und sowas. Und neben mir saß auch eine Frau älteren Semesters, die wirklich bei jedem dieser Sprüche so ein Stoßlacher so durchzuckt hat, immer so Ross Anthony. Und ich saß wirklich dann und dachte so, das ist wirklich furchtbar. Sorry, das wollte ich einmal nochmal sagen, diese deutsche Moderation. Man kann es witzig finden, man muss nicht jedes Ding abmoderieren mit einem Gag und dann nicht mit so einem Gag, der so ist wie Black Mirror San Junipero. Wir leben für immer in den 80ern und kennen nur Referenzen daraus. Ja, das wollte ich noch sagen, bevor wir zu den Songs gehen. Danke.
Mehr Offskis gibt es nur im Ruhrgebiet. Damit ging es schon los. Ja. Da wusste ich schon,
genau,
worauf wir uns einstellen müssen heute. Und was ich dann aber doch irgendwie sehr lustig fand, gerade ja auch mit allen Kontroversen rund um das Thema Israel und so, die es um diese ganze Sendung gab, die ganze Zeit darauf rumzureiten, dass Choke Me natürlich nur metaphorisch gemeint ist. Ich dachte, okay, wer steht denn da mit der Pistole hinter ihm und sagt ihm, dass er das immer und immer wieder sagen muss?
Der hat auch bei Hosenträgern gesagt, das ist eine Latzhose. So, wo wir dachten, das ist doch überhaupt kein Latz. Also, keine Ahnung.
Ja,
gut.
Ja,
der ist selber, glaube ich, irgendwie noch so bei Peter Lustig. Oder ist der noch gefangen im Bauwagen?
Ich habe davon gar nicht so viel wahrgenommen, zum Glück, weil über diese Parts dann doch ganz gut rüber geredet wurde, weil ich halt als Professor Eurovision der Party, auf der ich war, immer so viel erklären musste. Aber am Ende weiß ich noch, dass dieser ESC aufhörte. Es wurde zu Barbara Schöneberger übergeblendet und sie sagte sowas wie, ja, dieses Bangaranga, das hat auch ein bisschen was von Nina Chuba. Und
ja.
Da dachte ich auch so, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Das naja, ist halt die einzige junge Person, die kennen noch so, das ist halt ganz geil, die hat es geschafft.
Ja, aber wollen wir vielleicht erstmal in den Winner-Song erstmal reinhören? Bulgarien, Bangaranga, da können wir ja gerade nochmal drüber quatschen. Lass mal reinhören. Ja, hättet ihr damit gerechnet, dass dieser Song gewinnt? Ich habe ja so ein bisschen vorher die Wettquoten verfolgt, das mache ich ja schon immer. Das war nicht der Gewinnersong, der erwartet wurde, aber ihr seid da ja, glaube ich, gar nicht so krass drinne. Und da interessiert mich schon, als ihr den Song dann gehört habt, dachtet ihr, okay, der wird's oder ist der euch gar nicht so krass aufgefallen?
Ah, aber dann sag uns doch eben kurz noch, welcher Song wurde erwartet? Das weiß ich gar nicht.
Finnland wurde erwartet tatsächlich. Der ist, glaube ich, später jetzt auf Platz 6 nur gelandet.
Dieses brennende Fenster.
Genau, dieses brennende Fenster mit der Geige und allem. Genau, das war eigentlich prognostiziert worden.
Die live gespielt werden durfte auf Nachfrage. Hat trotzdem nichts gebracht.
Ja, und aber es war auch nicht die ganze Zeit live, ne? Also ich glaube, jedenfalls vom Klang her, und das sah auch nicht so aus, als ob da alles live ist. Ich glaube, manchmal hat sie live gespielt und manchmal kam es vom Band. Das fand ich auch ein bisschen irritierend dann irgendwie. Naja, aber wir reden ja jetzt erstmal nicht über Finnland, wir reden ja über Bulgarien. So, jetzt sagt erstmal raus, was war denn eure erste Reaktion zu diesem Song? Du sagtest schon, dass da im Kino ging es ordentlich ab, Christian.
Ja, ich habe mich auch jetzt gefragt, warum eigentlich dieser Song? Und ich glaube, was den ein bisschen heraushebt, ist, dass der, man kann es auf unterschiedliche Weisen, glaube ich, beschreiben. Die eine wäre, der nimmt eigentlich Elemente von so einem typischen ESC-Blödel-Song. Also man guckt ein bisschen blöd, man sagt irgendwie Bangaranga, man macht auch solche komischen Geräusche und bewegt sich irgendwie seltsam. Aber erstmal wechselt er so schnell, dass man sich erstmal nicht so richtig verorten kann in dem Song. Also der fängt an, wir denken, es ist so eine 90er irgendwie, fast so Trans-Pop-Nummer irgendwie. Dann kommt dieses Bangaranga. Dann achtet man irgendwie erstmal darauf, dass es ja so eine total interessante Choreografie hier anscheinend gibt in diesen Büroräumen mit diesen Stühlen. Und immer wenn man so denkt, ah, okay, die machen jetzt die ganze Zeit Bangaranga, wechselt der wieder in einen anderen Teil irgendwie. Und dadurch hypt der einen so langsam hoch, sodass man denkt, Moment mal, was ist eigentlich das nochmal? Kommt eigentlich dieser Bangaranga-Teil wieder. Und da hat er wirklich so mehrere Teile, die sich immer wieder so hoch spulen. So kann man das beschreiben. Was ich aber auch dachte, ist es nicht irgendwie eigentlich auch ein K-Pop-Song? Also ich finde den sehr K-Popig darin, wie er so durch die Genres durchgeht, wie auch Sachen, die dem ESC, glaube ich, immer vorgeworfen wurden, dass die textlich so schwach sind im Englischen. Das ist ja was, das haben wir bei K-Pop ja auch oft. Also, dass so Sachen gesagt werden, wo man so, wenn wir das jetzt lektorieren müssten, so sagen würden, naja, würde ich das so sagen jetzt in einem Song? Also, I'm a mover for freedom zum Beispiel. Let me hype you up. Ist es so ein bisschen so, ja, welcome to the riot. Also, so ein bisschen sind es so Sachen, wo ich so dachte, das könnte ich mir bei Blackpink eigentlich auch so ein bisschen vorstellen. Da hat er natürlich auch noch am Ende seinen großen Gesangspart. Also, ich hatte das Gefühl so, der Song fängt so ein bisschen an und hypt einen dann so hoch Und dann diese Geste auch mit diesen starken, mit diesen Muskeln, wo man so durchgeht und dieses ständige, es ist ironisch und quatschig, aber es ist doch auch irgendwie ernsthaft. Irgendwie hat der so eine Faszination. Das habe ich jetzt auch dazu gehört, dass der sich so übers Turnier so immer weiterentwickelt hat, über die Performances. Und ich muss auch sagen, ja, das ging im Kino mit am meisten ab, als der kam. Wahrscheinlich, weil er einen so ein bisschen aus so einer Starre gezogen hat. Und ja, hat sich irgendwie, glaube ich, für viele so erschlossen. Plus man muss natürlich sagen, so vom Style, also so wie sie auftritt und da rumläuft, das sieht natürlich auch irgendwie, das klingt ja so alt, der alte Mann, sieht modern aus, es sieht irgendwie aus so nach Gen Z. Es sind so Sachen, wie man sich, weiß ich nicht, heutzutage auf TikTok, wie man halt auch so aussieht. Es gibt halt andere Sachen, ich denke das immer, weißt du, wenn ich so hier die Spider-Man-Filme mit Tom Holland sehe, denke ich immer, die Leute sehen halt aus wie, weiß ich nicht, wie vom C&A vor 20 Jahren oder sowas. Und das ist halt hier was, wo ich auch dachte, so visuell, es sieht aus, wie ein moderner Popstar irgendwie aussieht zum Beispiel auch so, ne? Also, keine Ahnung, das war so ein bisschen meine Erklärung. Ich finde ihn auch irgendwie so ganz cool, aber es ist keiner, wo ich jetzt denke, er ist so gut als Song, dass ich ihn jetzt noch länger hören muss. Also, er verfolgt vielleicht auch wirklich den Zweck, halt den ESC zu gewinnen, aber es hat er auch geschafft.
Ja, würde mir eigentlich auch so gehen. Und du hast gerade noch gesagt, er hat sich während des Turniers entwickelt. Ich habe hier aus Versehen gerade das Second Semi-Final gesehen. Und da ist die Choreo tatsächlich noch ein bisschen anders. Da gibt es noch so Rauchmaschinen unter den Stühlen. Und am Anfang ist alles so um 180 Grad auf den Kopf gedreht und so. Also es hat sich irgendwie zum Finale hin reduziert, habe ich das Gefühl. Und ich finde, das tut dem auch gut, dass man in dieser, ja, irgendwie. Zuerst hat es mich ein bisschen an die Saunakulisse vom letzten Jahr erinnert, dieser bräunliche Büroraum oder was das sein soll. Aber eigentlich legt es den Fokus so sehr auf diese Tanzperformance und eben auch auf Dara selbst, die, wie ich fand, eine der ganz wenigen Personen war im Wettbewerb, die irgendwie schon so als Star dahin kam. Also es wurde uns ja auch verraten in der Moderation, dass sie schon ein Popstar ist in Bulgarien. Aber ich fand, das hat man auch einfach von der Ausstrahlung gespürt. Ich fand, also bei
das wäre auf jeden Fall ein guter Vergleich dann zu Australien, weil das dann beides ja quasi Stars waren, auch trotzdem unterschiedlich in der Performance.
Ja, Australien auch. Also das hatten wir auch dieses Celine Dion-hafte, übermenschliche in Australien ausgestrahlt. Und bei Norwegen habe ich es auch noch gedacht, bei dem Typen in den, nicht Latzhosen, sondern mit den Hosenträgern. Mhm. Der hat auch für mich so gewirkt, als wäre er so auf der Bühne zu Hause, während die anderen, wie du vorhin schon sagtest, Christian, auch manchmal einfach so nette Studenten sind, wo man denkt, toll, dass sie mal einmal in ihrem Leben hier diesen Auftritt machen können und so. Also immer sehr sympathisch wirkt. Aber sie war wirklich so ein Fisch im Wasser. Und ich finde, das hat dieses Staging, diese Performance ihr auch erlaubt darzustellen. Ich glaube, das ist, was für mich diesen Beitrag irgendwie so hervorgehoben hat. Und Charlie, du hast ihn ja mitgebracht, den Gewinnersong. Also war er tatsächlich auch dein Favorite?
Boah, weiß ich nicht. Ohne das jetzt zu negativ klingen zu lassen. Ich weiß einfach nicht genau. Ich glaube, ich habe schon ein Herz für diesen australischen Song gehabt, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das unbedingt der beste war, aber den hören wir ja gleich nochmal an. Aber ich fand das schon. Ich weiß nicht, ich finde das schon faszinierend, weil mich einfach fasziniert, dass der gewonnen hat. Und zwar nicht nur das Publikumsvoting, weil das hätte man, das sehe ich schon irgendwie, dass da Leute für anrufen, weil das mitreißt. Aber dass das auch bei den Jurys so gut ankommt, hat mich total irritiert, weil die ja normalerweise total auf, das ist der beeindruckendste Gesang und auf diese klassischen Songstrukturen viel mehr abfahren. Da hätte ich jetzt die ganze Zeit gedacht, okay, Australien räumt das komplett ab, weil man muss ja auch sagen, ne, dadurch, dass Dara so viel tanzt auf der Bühne, ist es ja auch nicht vocal-mäßig die ganze Zeit super stabil, was sie da macht, was gar kein Vorwurf sein soll, aber so, ich hätte halt einfach nicht gedacht, dass die Jury das so gutiert. Das hat mich dann doch ein bisschen irritiert mich auch immer noch. Den Text, ich meine, ihr habt ja jetzt gerade schon viel zu gesagt, es ist super simpel gehalten, es geht irgendwie die ganze Zeit um Welcome to the Riot, wir machen Aufstand, es ist irgendwie alles sehr leer, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, um was geht's Dara denn, um was für einen Aufstand, aber das wird natürlich leer gelassen und Dara hat sich da auch nicht in irgendeiner Form irgendwie zu geäußert, Also man kann noch sagen, dass dieses Bangaranga kommt wohl aus so einer jamaikanischen Kreolsprache, mhm, steht auch für Aufstand unter anderem. Und diese Masken, die die tanzenden Personen tragen, sind inspiriert von bulgarischen Kukeri-Tänzern. Das sind so Tänzer, die in Bulgarien in so traditionellen Riten das Böse aus Orten vertreiben. Also ist natürlich alles, das passt alles sehr gut zusammen kulturell. Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, interessanter Aufbau, folgt natürlich nicht den klassischen Strukturen. Du hast das schon super beschrieben, Christian, dass es einen so hochhypt. Es hat ja auch nochmal so Tempi-Wechsel zwischendrin, die ich auch ganz nice finde. Aber irgendwie finde ich dann doch an dem Song das, was mich am meisten catcht, irgendwie das Staging. Also ich finde, ich gucke das wirklich richtig gerne an. Ich finde diese Choreo super gut inszeniert, wie es erst in dieser Art Wartezimmer oder Büro startet und dann später raus auf die Bühne geht. Passt natürlich thematisch auch super zum Song. Das wurde wirklich super zusammengedacht. Ich habe dann nochmal recherchiert, wer das gemacht hat. Das ist nämlich der Frederick Rittman. Und der hat unter anderem das Staging auch gemacht für The Code von Nemo vor 2 Jahren. Also da gibt es mittlerweile auch so eine kleine Subkultur, sag ich mal, oder kleine Szene an Leuten, die
sich Deutschland weiß Staging davon nichts.
ja, ich weiß nicht. Also es gibt immer wieder Leute, für die auch richtig Geld geblecht wird, dass die halt die Essay-Songs inszenieren. Zum Beispiel der Song von Finnland dieses Jahr wurde auch von der Person inszeniert, die letztes Jahr Wasted Love bei JJ gemacht hat und diesen Doomsday Blues von Bambi Fuck vor 2 Jahren. Und ich glaube, da wird auch teils richtig viel Geld hingeblättert, damit gewisse Leute den ESC-Song für ein Land inszenieren. Das hat hier auch super funktioniert. Aber ansonsten haben wir da, glaube ich, ganz gut schon alles, was man dazu sagen kann, zusammengefasst. Ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Ob jetzt Dara da irgendwie dran anknüpfen kann. Manche Leute, die beim ESC gewinnen, schaffen es ja wirklich daraus, auch international nochmal irgendwie größer hervorzugehen. Und ich bin jetzt irgendwie sehr gespannt, was da bei Dara noch passiert und was da vielleicht sonst musikalisch einen erwartet. Auch Mirko, wenn du jetzt gesagt hast, dass sie auch in Bulgarien schon größerer Popstar ist, da habe ich noch gar nicht so reingehört. Hast du da schon mal reingehört? Ist das alles so ähnlich? Oder?
Nee, habe ich ehrlicherweise nicht ausgecheckt.
Okay, ja, dann werde ich da auf jeden Fall noch mal reinhören, aber ja. Wir können ja vielleicht zu dem Song übergehen, von dem ich dachte, dass er beim Juryvote gewinnt, und zwar Australien. Christian, da hattest du dir auch überlegt, dass wir da nochmal genauer drüber reden können.
Mhm.
Lass uns da doch direkt auch nochmal reinhören, oder?
Ja.
Ja, Australien war ja mein großer Favorit dann irgendwie. Ich habe nicht den Wettquoten geglaubt und gedacht, Finnland wird es. Ich dachte, nachdem ich da die Halbfinal-Performance gesehen habe, der muss es doch werden. Das ist doch so ein Winner-Song. Habt ihr das ähnlich wahrgenommen, als ihr den gesehen habt, oder ganz anders?
Also ich ehrlicherweise nicht. Ich habe ihn mit 6 von 12 Punkten geratet hier auf meinem kleinen Wahlbogen. Ich war irgendwie nicht so mega blown away. Jetzt ihn zum zweiten Mal zu hören, da fand ich ihn irgendwie schon interessanter. Ich dachte am Anfang, bevor jetzt nochmal dieser, es gibt ja immer diesen Moment, wo man nochmal erkennen muss oder wo der Song markiert, es ist schon ein ESC-Song. Und davor denkt man dann vielleicht noch, geht das mal in eine andere Richtung oder so. Da dachte ich, es ist ein Metal Gear Solid Song. Ich finde, er hat auch am Anfang dieses ange-James-Bondete, halb-jazzige Metal Gear Solid Kojima-hafte irgendwie. Und dann kommen natürlich diese Beats rein und dann denkt man, nee, es ist schon noch irgendwie Europop hier. Aber bis dahin fand ich ihn wirklich sehr interessant. Und natürlich ein Klavier, das sich 5 Meter in die Höhe irgendwie schrauben kann. Das ist dann auch nochmal ganz spaßig zum Schluss. Aber sonst habe ich auch das Gefühl, dass immer diese Momente, diese Bragging-Momente, wo nochmal dieser ganz hohe Ton getroffen werden soll, das hat beides mal eigentlich nicht geklappt, oder? Oder verhöre ich mich da? Ich finde, das ist out of tune.
Wirklich? Das habe ich nicht so wahrgenommen.
Ich habe aber einem am Anfang irgendwie, wenn sie was singt, da hatte ich schon auch das Gefühl, genau, dass, oder dass sie jetzt schon sehr gepresst werden muss von Anfang an. Aber an sich wird ja ihr immer nachgesagt, und das habe ich auch so wahrgenommen, dass sie natürlich, also ich glaube, die Australier haben als der Song auf YouTube, also das Musikvideo darunter geschrieben, ja, die ist live noch besser übrigens, also könnt ihr euch schon drauf freuen. Finde ich schon auch wirklich, wirklich krass. Ja, aber was du sagst, ich finde es ganz interessant. Ich habe auch das Gefühl, der Song ist ein Grower. Ein bisschen, weil der so überladen ist, wenn man ihn das erste Mal sieht und so viel passiert, was natürlich das Tolle auch daran ist, also es ist wirklich in jeder einzelnen Sekunde muss irgendwas passieren, ist irgendwas. Ja, wenn sie gesagt, Gravity is pulling me, dann muss sie sich langsamer bewegen, weil die Kraft der Schwerkraft jetzt gegen sie drückt. Ja, also das ist die ganze Zeit so. Ich finde zum Beispiel, wenn am Anfang die Stimme sich so überschlägt und dann merken wir, was du vielleicht meintest, Mirko, dieser Dance-Part kommt jetzt rein, das ist doch ein ESC-Song. Dann fängt sie so an, sich so wie im Club zu bewegen auf einmal. Ne? Also dann geht sie so langsam so, bewegt sie sich so runter und hoch, wie sie sich auch am Klavier später so bewegt. Ne? So als wäre sie eigentlich auf so einer Dance-Party so ein bisschen. Das ist halt so bis ins kleinste Detail, in jeder Sekunde klar, was genau musst du machen. Wo dann auch, finde ich, später es geil ist, wenn sie dann so die Hand so hochreckt und so leicht zappelt. Also das ist auch noch drin, dass man das Gefühl hat, ich bin so gut, ich kann es auch so ein bisschen schief machen extra. Ich bin selber fast so zu professionell und zu aufgeregt gleichzeitig irgendwie. Also ich finde, der hat eine crazy Energie. Aber ich finde auch irgendwie, der ist zu durchgeskriptet, zu perfekt. Der ist, dann muss man vielleicht auch sagen, zu uncool gegenüber Bulgarien halt so irgendwie, so finde ich dieser Song. Auch wenn man ihn so sieht und so denkt, wow, das ist irgendwie krass, also als dann wirklich dann am Ende der letzte Part noch in die Halftime kickt und man dann merkt, es ist eine Hebebühne im Klavier, da muss ich schon wirklich sagen, okay, das ist wirklich so, also das ist halt einfach irgendwie krass so, aber es ist halt zu viel gewollt, es ist so, ja, wie mit der ganzen, weiß ich nicht, mit so dem ganzen Musical-Ensemble irgendwie hier so hingekommen irgendwie und das ist dann vielleicht zu viel und das wäre meine Frage auch, Charlie, gibt der nicht ein bisschen Mager-Vibes, auch dieser Song, das wäre noch meine Frage an dich, hat der so eine coole Donald Trump-Ästhetik vielleicht auch, die vielleicht nicht so cool ist gerade, ja.
Ja, ich sehe schon so Erica Kirk zu diesem Song rauslaufen, irgendwie bei ihrer nächsten Veranstaltung. Nee, ja, ich sehe es. Es ist schon irgendwie, ja, ich weiß, was du meinst. Hat ja auch irgendwie ein bisschen, es ist schon ein unfassbar uncooler Song. Er hat wirklich auch sowas Musicalhaftes. Ich musste beim Anfang immer an Frozen denken irgendwie. Mhm. Also diese Strophen haben für mich auch irgendwas von diesem, ich weiß nicht, von Let It Go oder von diesem Song aus Frozen 2, den ich immer vergesse, den auch irgendwie die Welt vergessen hat. Aber der hat auch so Strophen, die klingen auch so ähnlich. Es startet doch auch mit so einer Harfe oder so.
Ja, also ja, das denke ich auch. Sie spielt ja schon Klavier und startet aber den Song dann auch noch mit einer Harfe. Das ist irgendwie so viel.
Ja, aber irgendwie finde ich es doch in dem, was es ist, stimmiger als manche andere Tracks beim ESC und all diese Dinge, die passieren, sind understateder als bei anderen Songs dieses Jahr. Und deswegen nehme ich den Song, auch wenn ich den jetzt einfach so höre, ohne die Performance, irgendwie als stimmigeren Gesamtsong wahr und kann mir den auch eher geben und habe da auch ein bisschen mehr Freude dran, weil er einfach schön gesungen ist, weil er irgendwie eine schöne Melodie hat. Ist es jetzt das große Highlight? Nein. Der sticht trotzdem irgendwie, du sagtest, glaube ich, am Anfang schon, dass Italien auch irgendwie positiv herausgestochen ist, weil es halt einfach so ein, es ist einfach so ein Lied, einfach so ein normales Lied. Und das hatte ich da auch. Es hatte dann aber genug kleine Einfälle, dass es irgendwie noch spektakulär genug war, gerade wenn dann irgendwie diese, sie dann irgendwie aus diesem Klavier emporgehoben wird. Dieser Fahrstuhl ist übrigens von Beyoncé geliehen. Das kann ich noch als Fun Fact sagen. Ja, der wurde nämlich bei der Renaissance-Tour von Beyoncé auch benutzt. Ja.
Ich fand ganz, also das ist für mich auf jeden Fall auch Understatement, weil im Hintergrund ist die Sonnenfinsternis und man trägt auch ein Sonnenfinsterniskleid. Das ist so dazu das. Nee, aber was ich noch auf jeden Fall bemerkenswert finde an dem Song, ist so, dass der ist ja auch gigantisch. Und sie scheint ja auch ein riesengroßer Star wirklich in Australien zu sein. Ne? Also hatten wir gerade schon kurz bei Bulgarien so drüber gesprochen. Und ich finde hier wirklich, Das ist positiv hervorzuheben, aber wird dem Song vielleicht auch so ein bisschen zum Verhängnis oder der Performance. Sie wirkt wirklich auch so. Also es wirkt so, als sie performt diesen Song, als wäre das ein Hit, den wir alle schon kennen seit 20 Jahren. Und deswegen, weil sie lächelt ja auch so viel, während sie das macht. Und das war immer was ich den ESC-MusikerInnen immer vorgeworfen habe, die Jahre lang. Hört doch mal auf zu lächeln. So, ihr seid nicht auf dem Clubschiff, ihr singt einen Song, ihr könnt ernsthaft gucken. Das hat sich wirklich geändert beim ESC, muss ich sagen. Es ist nicht, wird nicht alles mehr so wie so eine Animateure am Pool Salsa-Nummer irgendwie performt, sondern es ist tatsächlich so, Leute fühlen sich rein. Sie hingegen aber, muss ich sagen, es geht ja um zwei Menschen hier, ne, die irgendwie so zusammenkommen in dieser Nacht. Das kann alles bald vorbei sein. Und da hatte ich so das Gefühl, man fühlt das nicht jetzt, dass sie hier etwas singt über sich oder über irgendwas, sondern es wirkt eher so, wie sie ist ein Weltstar und dieser Song ist 20 Jahre alt und sie haben da jetzt 20 Jahre dran geschraubt, was man alles rausholen kann aus dieser Performance. Und es ist toll und es macht Spaß, sie zu sehen, wo man sich bei den Deutschen immer denkt, oh Gott, hoffentlich vergisst Sarah Engels nicht den Text oder sowas. Da denkt man sich ja immer so, finde ich sowieso. Ich finde sowieso, Deutschland beim ESC ist immer so ein bisschen, wisst ihr, wie wenn so ein Land bei Olympia ist, die nicht gut sind in einer Sportart, aber sie schicken trotzdem halt die beste Person hin und die kommt dann dahin und denkt, ah krass, hier sind Leute, die können das wirklich, so fühlt sich das immer, finde ich, so bei Deutschland. Und hier, das ist das perfekte Beispiel dafür, finde ich, die kann das halt wirklich, aber nur Professionalität ist halt auch nicht so sympathisch, aber der ist ja trotzdem auch weit gekommen, ne? Wir reden jetzt so darüber, als wäre der voll abgeschmiert, aber ich verstehe, warum der sich nicht so übertragen hat, weil bei uns im Kino auch fanden die Leute jetzt nicht so dolle und ich bin quasi hier reingegangen, dass ich wusste, du findest ihn richtig gut, Charlie. Deswegen bin ich schon mit so einer Haltung reingekommen, okay, jetzt bin ich ja mal gespannt, weil ich liebe eigentlich solche. Es gab mal diesen von Molly für UK, Children of the Universe, der war, glaube ich, ganz weit hinten, aber der hatte auch diese Vibes, das habe ich geliebt.
Ich habe gerade gesagt, der ist understated. Natürlich, du hast recht, Christian, das trifft es vielleicht nicht ganz. Aber ich finde, der Song hat dadurch, dass er, wie gut er performt ist und wie leicht er irgendwie Delta Goodrem dann irgendwie von ihr performt wird. Das hat alles irgendwie, das ist so professionell, dass es eine Leichtigkeit hat, die all die anderen Songs irgendwie nicht so für mich hatten. Das trifft es vielleicht eher, eine Leichtigkeit, nicht unbedingt ein Understatement, aber das. Sorry, Meko, was wolltest du gerade sagen?
Ich finde das, was Christian vorhin sagte, dieses, er wird nach 20 oder wird seit 20 Jahren immer und immer wieder aufgeführt. Ich finde, der hat auch fast sowas Medley-haftes, wenn es jetzt irgendwie hieße, hier haben wir zwei Songs miteinander kombiniert, ihre zwei größten Hits. Ich würde das sofort glauben, weil in diesem Moment, wo sie dann am Klavier sitzt und dieses nochmal einspielt, das vorher eigentlich nicht so super präsent ist, was dann nochmal mit so einer Alexander Rybak Geige untermalt wird, die sowas irgendwie, weiß ich nicht, so ein sowas Volkstanzmäßiges da reinbringt, was ich jetzt mit Australien auch überhaupt nicht connecte und das aber auch sofort wieder so verschwindet in diesem Chaos.
Sagt er auch so, hey, Lied, und dann kommt noch so ein kleiner Chor, ja, ne, irgendwie, ja,
total. Ja, 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 genau, so ein bisschen so ethnische Sounds, ich weiß es nicht, also.
Ja, ich möchte noch einmal kurz sagen, also ich mag den Song, ich glaube aber auch, warum ich dachte, dass er gewinnt, ist halt einfach, weil ich schon in diesen Kategorien Jury-Vote, Publikums-Vote denke. Und ich dachte, das ist halt einfach Jury-Bait. Das ist wirklich der Song, da gehen all diese Leute drauf, der wird halt haushoch mit Vorsprung irgendwie bei der Jury als Sieger hervorgehen bei dem Voting. Und dann kommt das Publikumsvoting und der ist auch gut genug, dass er vielen Leuten gefallen wird, dass er mindestens da die 100 Punkte kriegt und dann reicht das. Also das war auch da so ein bisschen meine Denkweise. Ich glaube, ich hatte bei keinem Song so ein Moment dieses Jahr, wie zum Beispiel bei Nemo, wo ich dachte, das ist es, so. Sondern selbst bei diesem Song habe ich irgendwie gedacht, gut, die Kategorie, da kriegt der Punkte, dann wird es der Gewinner sein. Genau, das war jetzt nicht so, es war immer mit so taktischen Überlegungen verbunden, warum ich das dann irgendwie vermutet habe.
Aber auf jeden Fall merkt man, glaube ich, im Staging bei Bulgarien und auch bei Australien schon so dieses, es muss eigentlich die ganze Zeit was passieren, hatte man so das Gefühl. Und dann ist so die Frage, kommt dann am Ende noch ein Lied bei rum eigentlich? So. Und bei beiden habe ich so ein leichtes Fragezeichen, ob das tatsächlich so ist. Also wo man dann denkt, ah ja, das war der Song, so ungefähr, ja.
Ja. Verstehe ich. Wir haben den jetzt gar nicht so, wir haben den jetzt schon ein paar Mal angeschnitten und vielleicht ist es blöd, wenn wir gar nicht drüber reden. Wir werden da jetzt nicht nochmal reinhören, aber wie fandet ihr denn eigentlich Deutschland jetzt mal so im Vergleich? Jetzt haben wir schon zwei Songs besprochen, die so weiter vorne gelandet sind. Wie habt ihr diesen Auftritt denn nochmal erlebt?
Boah, also ich, um ehrlich zu sein, hatte den vorher überhaupt nicht gehört. Ich habe mich auch mit den ganzen, mit dem Auswahlprozess überhaupt nicht beschäftigt. Ich wusste, dass es Sarah Engels ist und weiß auch ehrlich gesagt über sie gar nicht viel. Deswegen fühle ich mich jetzt gar nicht so bemächtigt, da groß was zu sagen. Aber ich fand den Auftritt selbst einfach sehr generisch, also das typische ESC-Feuer war am Start. Ich fand die Tanzchoreografie ziemlich gut, aber sonst kann ich da ehrlich gesagt gar nicht mehr viel zu sagen. Der hat sich sofort selbstständig aus meinem Kopf gelöscht, eine Minute nach angucken.
Ich fand den auch an sich ganz schlecht, den Song. Also schon als wir diesen Trailer bekommen hatten, wer alles jetzt antritt, ne? Und dann war dann irgendwie hier Ragazzi und Wavy Boy und sowas, die wurden dann alle schon gezeigt. Und da wirkte der schon komplett betagt, altbacken und geklaut von Fuego, diesem Song, den ich richtig geil fand übrigens damals, der auch diesen Melodic Drop irgendwie hat. Das haben diese Songs im ESC immer oft, finde ich. Das gibt sonst auch gar nicht so viel in der Popmusik, dass so ein Song nochmal so ein so ein Teil irgendwie hat. Den hat nämlich Bangerang, hat nämlich auch das noch. Der hat nämlich auch noch so eine Choreo zu so einem Melodie-Drop, in den der Song reingeht. Das hat Fire jetzt nicht gehabt. Was ich aber, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, Charlie, was ich angenehm fand am Sieg von Fire, war, dass wir wirklich so ein Standard-ESC, ist zwar ein ESC-Song von vor 10 Jahren oder von vor 15 Jahren oder sowas, aber mal so einen richtigen Standard-ESC-Song geschickt haben von einer Person, die sich als Popstar sieht, von einer Person, die dann eine Tanzchoreografie macht, wo es Pyro gibt und wo man, auch wenn ich es vorhin gesagt habe, nicht so die ganze Zeit vorher denkt, hoffentlich versingen sie sich nicht oder wie wird der ankommen? Also ich finde, bei allen anderen gerät man immer in so eine Sinneskrise, dass man so ist, Baller. Der Song ist schon irgendwie gut, aber er ist nicht gut genug. Er könnte aber zünden, aber vielleicht auch nicht. Und bei dem wusste ich halt sofort, der wird komplett reinscheißen, dieser Song. Fand's aber mal schön, dass Deutschland sich überhaupt mal traut, dass mal jemand tanzt und mal irgendwas macht, so ein bisschen so. Und ich finde, da kann man wirklich ein bisschen mehr Mut haben. Was Deutschland halt gar nicht kann, und das ist etwas, was wir ja aber zum Beispiel bei Australien und Bulgarien gesehen haben, ist so Staging und halt auch so Kamerafahrt. Ne? Also es ist mir was mir doch nochmal stärker aufgefallen ist jetzt diesmal, so dass wirklich diese Songs auch eine visuelle Dramaturgie haben, dass die was erzählen und sowas. Und das hast du bei Deutschland halt irgendwie fast nicht. Ich meine, bei Baller war es auch so, sind da mal unter die Bühne gegangen, dann haben da drei Leute getanzt. Das sollte dann, glaube ich, das Berghain sein oder sowas. Aber so, also wenn du das so gegenüberstellst, ne, was geht auch bei Australien alles ab? Ja, also wenn sie läuft da nicht nur über die Bühne, sondern da ist auch noch Sternstaub, der genau da ist, wo ihre Schritte gerade sind und sowas. Also so ein Maximalismus in der Form. Das ist, sag ich mal, der erste von 1000 Schritten in diese Richtung, den man jetzt gegangen ist bei Deutschland, dass man immerhin irgendwas mal versucht hat. Aber es ist natürlich so das Langweiligste, was man sich vorstellen kann. Aber ich fand es ganz schön, weil sonst will man immer mit Authentizität punkten. Und das halte ich nicht für komplett fehlgeleitet, denn das ist zum Beispiel bei Australien vielleicht auch einfach nicht authentisch genug, der Song. Das gibt's schon, die Kategorie. Aber Deutschland will da halt immer so mit Volker Racho in diese Authentizität. Und das heißt dann immer Formatradio von vor 20 Jahren. Und das klappt halt nicht. Ja, wie fandst du den, Charlie?
Ich kann dem Großteil von dem, was du gesagt hast, nur zustimmen. Der Song ist halt wirklich furchtbar. Ich fand's trotzdem gut, dass da irgendwie mal wirklich Pop gemacht wurde. Pop. Und nicht, wie du auch schon gesagt hast, immer dieses, ich weiß nicht, der ist nicht zum ESC angetreten, aber mir fällt ja gerade wieder eine Will Church. Erinnert ihr euch an Will Church? Ich weiß nicht, ob ihr den gar nicht wahrgenommen habt. Ihr habt halt die ganzen Vorentscheide vielleicht nicht so geguckt. Aber das war auch so ein Typ, der hat dann irgendwie so eine nette Ballade geschrieben und noch so einen Visualizer gemacht, wo er so einen Baum umarmt. Und der ist dann auch beim ESC-Vorentscheid für Deutschland irgendwie, hat er fast gewonnen. Dass man sowas da nicht hingeschickt hat, finde ich auch ganz nett. Aber man merkt dann doch einfach in der Art, wie es dann, wenn man es dann auf der Bühne sieht, merkt man erstmal, okay, der Song ist schlecht. Er ist auch schlechter performt als die anderen Songs. Also ich fand wirklich, dass die Vocals haben ja teils gar nicht gesessen bei Sarah Engels. Ich finde das immer so hart, das zu kritisieren, weil ich weiß, wenn man singt und sich dabei bewegt, wie schwierig das ist, gerade wenn man irgendwie solche Choreos macht, da einen Ton zu halten. Das ist schon nicht leicht, nichtsdestotrotz. Mach es halt alle bei diesem Contest und dann muss es halt auch irgendwie bei Deutschland sitzen und das saß halt nicht so. Und dann merkst du halt wirklich immer, wenn du die Inszenierung der anderen Leute anschaust, das ist halt immer so ein abgefilmter Auftritt. Ich habe mich dieses Jahr schon wirklich darüber gefreut, dass überhaupt mal darüber nachgedacht wurde, dass mal so eine Kameraperspektive von oben kam, als sie sich dann hat fallen lassen nach hinten. Mhm. Weil beim ESC-Vorentscheid, bei diesem Ragazzi-Song, gab es auch so eine Sequenz, wo so getanzt wurde. Nach hinten wurde sich fallen gelassen und dann wurde man von Leuten getragen, aber die Kamera hat die ganze Zeit frontal drauf gefilmt. Man hat gar nichts gesehen. Und das, also
ihr
so,
dürft
das wird.
Schneiden.
Ja, und das wird irgendwie nie mitgedacht und das ist für mich so ein Mysterium, weil Deutschland ja einst jetzt noch der Big Four ist, einer der größten Geldgeber für diesen Contest. Warum fließt da nicht einmal Geld in irgendwie so einen Staging Director wie bei den anderen? Wie bei den anderen teilnehmenden Ländern. Es ist mir ein Rätsel. Also, ich dachte noch, hey, dadurch, dass er am Anfang ist, vielleicht kommt er dadurch ein bisschen besser weg, dann irgendwie doch ironischerweise, weil man noch nicht gesehen hat, was für crazy Show sonst danach noch kommt. Aber ja, ich glaube, das ist ein verdienter hinterer Platz gewesen. Aber wer ein bisschen weiter vorne gelandet ist, Mirko, ist Moldova.
Moldau. Ja, ja, Moldau. Genau. Oh je, ja, also, jetzt hat Christian schon gesagt, er hatet das, wenn die Leute immer so viel lächeln beim Singen. Aber für mich muss ich sagen, ich will erstmal noch gar nicht so viel sagen, aber ich will trotzdem unser Gehör nochmal schärfen, denn ich würde sagen, im Lied Viva Moldova von Satoshi performt, da steckt vielleicht doch mehr drin, als man so beim ersten Durchhören oder Durchsehen gespürt hat. Also gerade so diese ersten 5 Sekunden, die Flöte und dann der Drum and Bass, da war ich natürlich sofort sold und wusste, egal was kommt, ich bin am Start. Und ich glaube, und genau, diese Sehbrille möchte ich uns vorher nochmal aufsetzen, oder Hörbrille. Ich glaube, der nächste Track, Viva Moldova, könnte vielleicht auch als ESC-Parodie gelesen werden. Also, da könnt ihr mir doch jetzt nicht erzählen, dass ihr gerade vollkommen still auf euren Stühlen saßt. Oder?
Doch.
Doch, nein. Oh, brutal. Brutal. Ja, okay, na gut. Also für mich war das so voll im Einschlag von Stefania, diesem Gewinner aus der Ukraine von vor ein paar Jahren. Und davor gab es noch diesen Song Schum, genau, von Goa, ja, auch aus der Ukraine. Ja, also das ist auf jeden Fall in dieser Reihe immer noch der allerbeste, finde ich. Aber ich finde, diese Kombination aus Drum und Bass und Flöte ist für mich einfach persönlich unschlagbar. Und was ich sonst so interessant finde an dem Song ist, dass es erstmal so einer dieser scheinbar super patriotischen Go-Go-Moldova-Songs ist. Also letztes Jahr gab es diesen, ich weiß nicht mehr, San Marino Number One Song, der auch so sehr vergessbar war. Aber ich finde, der hier, der treibt das so auf die Spitze und mescht einfach alles so zusammen, dass das so sinnlos ist, dass ich schon wieder interessant finde. Also, wie Thorsten Schorn uns ja dann noch aufklärte, dass er da die Ländervorwahl von Moldau auf seinem Pullover trägt, die ja dann auch da im Hintergrund zu sehen ist. Das ist ja jetzt auch was, da würde ich sagen, da hat jetzt niemand besonders patriotische Gefühle für. Und sonst wird in diesem, in den Lyrics wird auch so viel zusammengemixt, also nicht nur Sprachen, wir hören hier Rumänisch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch, dadurch auch wieder so diese totale ESC-Anbiederung, sondern eben auch irgendwie alles Moldawische, da wird Hora genannt, ein traditioneller rumänischer oder moldauischer Musikstil und Gemeinschaftstanz im Kreis, es wird Eugen Doga, ein moldauischer Komponist, gedroppt, Grigore Vieru, ein moldauischer Dichter und Schriftsteller, dann geht es irgendwie noch um Wein und dann taucht noch plötzlich so kurz vor Schluss dieses riesige Kleid auf und dann wird aber sofort wieder zurückgeschnitten, als wäre es nie passiert, also absolut, als hätte man es kurz geträumt, ich weiß es nicht, also das finde ich, ist alles so crazy, dass ich mich dem einfach ergebe und sage, ach, weißt du was, ja, vielleicht meinst du es ja gar nicht so. Und gleichzeitig, finde ich, ist aber die gute Laune total da. Satoshi, man sieht ihn irgendwie da tanzen und hofft, hoffentlich wacht er nicht auf aus diesem Traum und checkt, dass er da auf dieser Bühne steht beim Eurovision Song Contest. Das finde ich irgendwie total sympathisch. Dann dieser crazy, diese Videoshow im Hintergrund, die wirklich aussieht wie dieses Facebook, ihr seid schon 10 Jahre befreundet, da diese komischen Hände, also schrecklich. Auch dieser Kawaii-Einschlag, der überhaupt gar keinen Sinn ergibt da und die Kamera wird geschultert zum ersten Mal an diesem Abend.
Ja,
also dann natürlich auch viel sinnloser, als es sein müsste. Und der Kameramann hüpft die ganze Zeit von einem Fuß auf das andere, um diesen dynamischen, wir kommen hier aus dem Back der Bühne und ich renne jetzt noch mal schnell mit nach vorne, Mockumentary-Style da. Also das irgendwie, ich weiß nicht, das hat mir auf so viele Arten eine Ohrfeige verpasst, dieser Auftritt, dass ich ihn nicht vergessen kann. Und den Song auch tatsächlich einfach gerne höre.
Zerstört ich kann mich. Das tatsächlich, okay. Nee, ich kann das tatsächlich nachvollziehen. Ich muss dann doch auch, ich schließe mich deiner positiveren Meinung an. Ich muss sagen, ich hatte dieses Kleid, diesen Auftritt mittendrin wirklich komplett vergessen. Und als ich es dann gesehen habe, dachte ich wieder, ach, das ist ja auch da, wie toll. Ich hatte schon wirklich schon auch sehr viel Freude daran, vor allem, weil er direkt mit so einer Energie reinstartet. Und ansonsten, selbst der Bangaranga-Track, der hat ja irgendwie nochmal so einen kurzen theatralischen Aufbau, bevor es dann in dieses Bangaranga geht, und hier geht es sofort mit totaler Energie rein, und das wirkte für mich, das ist auch wieder die Sache im Kontext der ganzen anderen Songs, total erfrischend, und ich fand es auch super nice. Du hast diese Kamera schon angesprochen, ich fand das super toll, dass die so handheld war, weil alle anderen Performances ja so durchgeplant sind, natürlich ist es die auch, aber dadurch, dass alles dann doch auch immer so statisch wirkte, hatte ich so viel Freude daran, dass da so viel Movement im Bild war. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich gerade auch irgendwie wie so ein kleines Kind, dem man irgendwie so was ganz Hektisches vor die Augen hält und was sich dann irgendwie freut. Aber ich weiß nicht, ich fand das, ich konnte dem schon was abgewinnen. Und ich habe dann irgendwie noch gelesen, dass es für den Satoshi in dem Song unter anderem darum ging, dass Moldau in Verhandlungen ist mit der EU, der EU beizutreten. Und das auch unter anderem einer der Gründe war für den Song. Jetzt kommen wir natürlich wieder zu der alten Frage, ist der ESC politisch oder nicht? Aber das ist so ein bisschen der Hintergrund dieses Songs gewesen, dass Satoshi da gesagt hat, er möchte da so ein bisschen Moldau mit der EU verbinden und die eigene Kultur in der europäischen Kultur irgendwie sichtbar machen, aber auch irgendwie verbinden. Und das fand ich dann auch wieder ganz nett und fand das auch. Ich hatte am Anfang irgendwie ein bisschen Angst, dass das jetzt hier so total das nationalistische Ding wird. Aber das hat das Ganze dann auch nochmal für ein bisschen, mich ein bisschen aufgelockert, dass ich es auch ein bisschen mehr genießen kann. So, Christian, und jetzt kannst du gut auf uns draufhauen. Jetzt haben wir hier die Vorlagen geboten.
Nee, ich weiß gar nicht, ob ich so draufhauen kann. Ich finde erstmal auch so, was das Staging und die Kamera angeht, funny auf jeden Fall, dass der Anfang ist, wie er noch so neben der Bühne ist und dann so auf die Bühne rennt und dann so mitmacht mit dem Song irgendwie. Also als wären die halt wirklich so voll berühmt und man hätte noch so eine Kamera irgendwie hinter der Bühne in der Doku über die Band oder im Live-Video oder sowas, wo es sowas gibt. Das finde ich auch irgendwie ganz funny. Was mir ein bisschen aufstößt bei dem Song an sich, und das ist, glaube ich, wie so ein bisschen ESC-PTSD, was dann immer kommt, ist, dass immer, wenn so gerappt wird beim ESC, ist das immer so komisch. Also es ist ganz oft so ein Rock-Rap oder so ein Blödel-Rap oder so ein ironischer Rap. Und dieser Refrain irgendwie, das ist ja auch so ein bisschen Hip-Hop irgendwie, was die so machen, ne? Und deswegen fand ich dieses Jahr Polen zum Beispiel, was ja so ein bisschen so Beyoncé-mäßig vielleicht war, da war ja tatsächlich mal, und ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal erlebt habe im ESC, so ein richtiger Rap-Part, der irgendwie nicht so ein Rapper mit einer witzigen Mütze kommt auch noch in den Geigensong reingerannt und droppt so ein paar Bars, sondern sie rappt halt richtig, kann auch richtig Englisch irgendwie so, weiß nicht, ob das auch so persönliche Story hatte oder sowas. Also es wirkte sehr muttersprachlich irgendwie auch so rübergebracht und so. Da dachte ich so, ah krass, weil ich mich immer, das ist immer so meine Frage, warum schicken wir nicht mal einen Rapper so, ne? Also warum schicken wir nicht Luciano oder UFO oder irgendwie so wen mal zum ESC? Gut, die haben keinen Bock wahrscheinlich alle, aber ich frage mich dann auch, wenn man so groß ist, dass man schon berühmt ist, hat man da so viel zu verlieren eigentlich, wenn man einfach nur auf die Bühne kommt und einen Song macht, der nicht ironisch ist. Und dadurch ist für mich so diese so ironischen Songs ich kann damit sehr selten was anfangen beim ESC, muss ich sagen. Das geht eigentlich so durch die Bank weg. Und der hat mich auch musikalisch jetzt nicht gecatcht. Die verschiedenen Elemente, ich finde, ihr habt recht, dass da auch noch mal so ein Operettenpart ist, dass dieses Kleid da noch mal kommt und so, fand ich auch alles ganz cool. Aber ich finde ihn musikalisch wirklich unerträglich, diesen Song. Und habe mich dann sehr gewundert, dass er gar nicht so schlecht abgeschnitten hat, oder? Also der war doch irgendwie so dann auf Platz 10 oder irgendwie sowas, ne? Oder noch weiter oben. Also ja, deswegen, ich fand das ganz furchtbar. Ich finde aber auch, ja, dieses ironisch-nationalistische, klar, Moldau ist jetzt nicht so, gehört nicht zu den Big Five, ist auch ein eigenes Thema beim ESC. Ich finde es immer witzig. Ich glaube immer eigentlich, dass auf sowas stark Nationales anzuspielen oft auch in die Hose gehen kann. Was ich ganz witzig finde, ist dieses Genre, wo man auf andere anspielt. Also wir hatten noch diesen Tutta Italia-Song oder so, irgendwie letztes Jahr so, von dem ich auch einen krassen Ohrwurm noch hatte. Das ganze Jahr, ach, das war San Marino, genau, hatte ich noch so einen krassen Ohrwurm dann noch. Oder zum Beispiel ne, Ragazzi, die ja auch versucht haben, auf Italien und Polen irgendwie anzuspielen in ihrem Song. So, ich glaube, das kann schnell in die Hose gehen irgendwie. Espresso Macchiato ja auch so, wo man auch nochmal auf so eine andere Kultur irgendwie so anspielt. Der ist ja noch ganz gut durchgegangen. Also ich finde das immer, weiß ich nicht, immer schwierig, aber vielleicht, ja, muss ich da auch so ein bisschen meine Aversion abstellen. Aber wenn die mit so Mützen auf die Bühne rennen und rappen, okay, ob es hier eine Mütze gab. Und dann ist noch ironischer Moldau-Song mit Palma de Mallorca-Witz verglichen, ist für mich meistens schon zu Ende.
Ich muss sagen, wenn ich den jetzt nochmal höre, bleibt vor allem der Refrain hängen. Und diese ganzen Strophen, das habe ich schon wieder vergessen. Und ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen der anstrengendste Part. Als da irgendwie diese erste Strophe losging, dachte ich auch so, boah, muss ich das jetzt nochmal hören? Aber dann kam wieder der Refrain und ich war so, yes! Und bin hier durchaus im Stuhl mitgegangen, Mirko. Also eine Person hast du damit ganz glücklich gemacht.
Ich verstehe aber jetzt so im Prinzip, dass dieser ironisch-patriotische Song an sich auch total nervig sein kann, aber ich finde, der hier, der ist irgendwie so selbstvergessen, dieser Song. Ich glaube eigentlich auch irgendwie nicht, dass sich jemand hingesetzt hat und gesagt hat, jetzt machen wir mal einen lustigen, fake-patriotischen Song über Moldau oder so. Irgendwie glaube ich schon, dass es so gemeint ist und dann ist es aber doch so zu viel. Ich weiß, das ist für mich das Starship Troopers oder den ESC-Song. Ich weiß nicht. Es ist ein so too much, dass es mich wieder reizt.
Ja, ich kann es aber nachvollziehen. Ich kann euch beide nachvollziehen, was ihr daran mögt und was ihr daran nicht mögt. Ich überlege jetzt gerade, ob es irgendeinen Song noch gibt. Gibt es irgendeinen Song, über den ihr noch kurz reden wollt, der euch irgendwie speziell hängen geblieben ist, der noch besprechenswert ist?
Ich fand Israel ganz gut. Also ich fand irgendwie, dass das so ein Pop-Banger irgendwie tatsächlich war. Der ist ja dann erstaunlich weit auch gekommen. Da gibt es ja noch diese ganze Kontroverse. Also an sich natürlich die politische Kontroverse, wie man dazu steht, aber dann natürlich auch noch mit diesen, gab es auch diesen New Yorker oder New York Times Artikel noch, ne, dass Israel besonders stark da ist, diese Votes irgendwie das zu pushen, dass Leute 20 Mal abstimmen und sowas. Ich fand es diesmal tatsächlich ganz gut, aber es ist so, mich hat das so ein bisschen erinnert an diesen Mammut-Song, den ich so mega gut fand damals. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Soldi, ja, so ein bisschen, das ist immer, wenn es so in die Richtung geht, finde ich es immer ganz stark. Den fand ich, und der hatte Israel auch diese Performance, dass sie in dieser Kugel sind und dann geht's raus. Aber hier hat mich tatsächlich, glaube ich, das Lied einfach an sich so überzeugt. Da war die Performance irgendwie gar nicht so wichtig, dass er da 20 Mal Michelle singt und dann läuft diese Frau um ihn rum, so, keine Ahnung. Aber ja, das war so ein bisschen noch ein Favorite von mir auf jeden Fall. Ja.
Ich würde gerne noch mal zwei Fragen in den Raum werfen, die ich mir dieses Jahr noch gestellt habe. Und zwar, wir haben ja am Anfang der Folge schon ein bisschen darüber geredet, dass sich vielleicht jetzt gerade so ein neues ESC-Genre gebildet hat, aber gleichzeitig, dass es so ein bisschen ein Einheitsbrei dieses Jahr geworden ist. Und was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist, es gibt ja super viele Limitierungen auch beim ESC. Einerseits diese Limitierung auf 3 Minuten, dann einerseits die Limitierung, dass man nur Live-Gesang hat und Backing-Vocals vom Band und Instrumente dürfen gar nicht live sein. Was jetzt so ein bisschen aufgeweicht wurde dieses Jahr für die Geige bei Finnland, letztes Jahr unter anderem auch dafür, für Italien, da wurde ja mit so einer Mundharmonika gespielt, also hier und da wird es dann auch mal erlaubt. Es gibt aber auch Limitierungen, wie zum Beispiel, dass kein Autotune verwendet werden kann. Und ich frage mich irgendwie jedes Jahr, limitiert das nicht irgendwie die Show und die musikalische Vielfalt, die da möglich ist, weil wir ja mittlerweile so viele Musikgenres, auch elektronische Musikgenres haben, die solche Tools so krass nutzen und auch super kreativ nutzen, dass ich einerseits total nachvollziehen kann, dass der ESC halt so ein bisschen diesem typischen Gesangswettbewerb hinterherhängt und das natürlich auch ein Kontext ist, in dem dann so ein Song wie Australien total scheint und heraussticht, weil der halt so gut gesungen ist. Aber gleichzeitig frage ich mich die ganze Zeit, was wäre beim ESC los, wenn, keine Ahnung, wenn da Autotune mal erlaubt wäre? Wie steht ihr dazu? Irgendwie finde ich das mittlerweile so ein bisschen schade. Irgendwie hätte ich da mal Bock drauf zu sehen, was da passiert.
Ja, guter Punkt. Also hier in diesem offiziellen Eurovision Song Contest Bewertungsbogen setzen sich diese 12 Punkte auch durch 4 Punkte Song, 4 Punkte Stimme, 4 Punkte Staging zusammen. Wo ich immer sagen muss, Stimme finde ich eigentlich fast am unwichtigsten, aber ich bin da vielleicht auch nicht so stimmaffin. Aber ich glaube schon, dass auch immer dieses, und wie die Moderation es ja dann auch immer vorhebt, dieses was für eine Stimme, dann doch für viele Leute immer noch ganz wichtig ist oder eben auch irgendwie das tatsächlich, den tatsächlich besten Gesang hier herauszufinden, was mich persönlich dann eigentlich nicht so besonders interessiert. Ja, deswegen, ich glaube, Charlie, ich würde dich bei deiner Petition unterstützen, da ein bisschen mehr Diversität zuzulassen. Wie siehst du es, Christian?
Ja, ist interessant, dass es diese Technizismus-Debatte, die gibt es ja echt auch in unterschiedlichen so Medien oder sowas, ne? Wie bei den Games, ihr habt ja auch immer noch so Game-Soundtracks oft, ne? Da hatten wir doch auch irgendwie die Bravo Screen Fun, die irgendwie die einzelnen, wie ist der Ton des Spiels irgendwie dann so bewertet haben. Irgendwie. Oder es gibt diesen einen Typ auf YouTube immer noch, der ist ACG-Reviews oder der macht das auch immer noch und dann immer so 5 Minuten über den Ton. Und einerseits denke ich, cool, dass sich jemand mit der Audioebene beschäftigt, aber wie gut die Stimmen jetzt abgemischt sind, ist vielleicht nicht so wichtig. Und von Janik Gölz gab es auch neulich dieses Video über hier Julians Blog und dass der irgendwie so im Deutschrap so eingeführt hat, dass man so wie bei Kollega so die Silben zählt und die Wie-Vergleiche und sowas und dass dann jemand als guter Rapper gilt, der das besonders kann. Und beim ESC ist es auch so, habe ich jetzt gesehen, dass unter den Videos von Australien jetzt immer steht, die Leute, die anrufen, verstehen ja nicht so viel von Musik. Wenn man viel von Musik verstehen würde, dann wäre es klar, dass Australien gewinnen muss, weil das ja offensichtlich die beste Performance. Dann dachte ich so, nee, es ist umgekehrt. Ihr versteht nicht so viel von Musik, die das schreiben, denn Kunst ist nicht so einfach so, ne? Es ist nicht so, dass wir sagen können, alle irgendwie abstrakte, moderne Kunst ist irgendwie keine Kunst, weil es nicht so aufwendig ist oder sowas. Und deswegen würde ich fast sagen, hol den Audiotune da rauf und dann schauen wir mal, was passiert so ungefähr. Wenn dann jemand ganz toll singen kann, du kannst das ja, das kannst du ja mit Audiotune auch nicht richtig erzeugen. Ja gut, wenn du, man könnte zum Beispiel sagen, wir können Audiotune machen, aber es ist trotzdem live gesungen, könnte man ja auch sagen, so, ne? Dass
ja, klar.
Du das irgendwie so machen musst. Also, dass du trotzdem noch diesen Live-Gesang-Aspekt hast. Ich verstehe, die Fallhöhe ist auch cool. Also, ich finde, man hat auch immer ein bisschen Schiss, dass irgendwie jemand den Ton nicht trifft oder so. Aber, also, vielleicht macht man nicht Vollplayback, aber dass man das einführt, finde ich auch okay. Und dann sollen die auch ja ihre Instrumente live spielen, wenn sie da Bock drauf haben. Und vielleicht könnte man auch was machen, dass die Songstrukturen sich ein bisschen ändern. Ich finde es immer ein bisschen befremdlich, das war immer so mein Witz, dass die ESC-Songs immer oft direkt mit dem Text anfangen, weil man hat nicht so viel Zeit. Also meistens gibt es nicht diesen Akkordwechsel vorher, um sich einzugrooven, sondern die Leute kommen auf die Bühne und fangen an zu singen und du musst dich so die ersten 20 Sekunden erstmal im Song zurechtfinden. Ich würde sagen, man kann das voll öffnen. Und man könnte auch noch, um das auch nochmal zu sagen, das noch viel stärker als eine queere Veranstaltung und auch in Teilen als eine politische Veranstaltung irgendwie auch brandmarken. Ich finde, dass man da immer so ein bisschen so tun muss, als wäre es das nicht. Aber es ist die Dialektik des ESC, ist klar. Aber weiß ich jetzt nicht. Also, dass man da immer so ein bisschen so tun muss, als wäre das irgendwie doch nicht queer, obwohl es mega queer ist. Und dann gewinnen auch ganz oft queere KünstlerInnen, finde ich auch immer so ein bisschen quatschig. Aber also ich glaube, man könnte da noch viel verändern. Was mich nur auch, ich mich immer frage, warum sehen wir so manche Genres da nicht so richtig? Ich habe das Gefühl, wir sehen immer halt den großen Pop-Song. Wir haben dann immer so ein paar Metal-Songs, aber auch so Metal und Rock ist immer sehr ähnlich, was da so kommt. Also, ob Voll. Das die Prozesse sind in den Ländern oder, also, uns würde jetzt viel einfallen wahrscheinlich, wenn wir jetzt überlegen, was gäbe es alles noch für so Musikgenres und irgendwie so ein paar kommen da halt hin und andere sehen wir da irgendwie nie so richtig und das finde ich irgendwie auch so interessant, wie eben Rap so oder Hip-Hop, das ist irgendwie natürlich eh in Pop übergegangen, deswegen haben viele Pop-Songs einfach auch so eine Rhythmik, aber ja, das finde ich irgendwie auch spannend, warum das manchmal, oder warum wir das Gefühl haben, wenn ein Metal-Song da ist, dann ist der wahrscheinlich so und so, das ist dann meistens auch so.
Ich habe das Gefühl, dass das immer man sieht einen Song und das inspiriert dann die nächste Person. Ah, so einen Song kann ja auch beim ESC funktionieren. Dann schreibe ich jetzt auch so einen Song, der vielleicht so ein kleines bisschen so anders ist. Und dann führt sich das immer so weiter. Genau wie wir das jetzt bei Nemo und JJ dieses Jahr gesehen haben mit den ganzen mit dem ganzen Operngesang. Und das ist irgendwie so schade. Und ich dachte irgendwie beim Gucken, allein wenn man, also ich dachte auch, dass das Autotune live ist, also dass es trotzdem weiterhin Live-Gesang ist. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass es da jetzt nicht kompletter Playback ist. Aber ich finde, du kannst ja zum Beispiel eine Stimme auch und eine Vocal-Performance nicht nur anhand der Tonhöhe bewerten, sondern, also das hat ja sehr viel mehr Parts. Die Delivery besteht ja nicht nur daraus, ob der Ton getroffen ist, sondern auch sehr viel mehr. Und auch sowas kann man ja, wenn man das möchte, bewerten. Und ich kann mir vorstellen, natürlich, weil ich auch einfach eine Person bin, die sehr viel elektronische Popmusik hört, dass das zumindest mal so ein Impuls wäre, der ein bisschen neue Genres und neue Sounds in diesem Contest ermöglichen würde und dafür anreizen würde. Genau. Ich glaube, manche Genres funktionieren vielleicht auch nicht so gut in diesem kompakten Format des ESCs, weil das halt sehr schnell ballern muss, damit es irgendwie hängen bleibt. Und wenn du dann einen langsameren Song hast oder keine Ahnung, einen Reggae-Track oder so, ich glaube, das ist dann vielleicht manchmal zu laid back, dass es dann nicht hängen bleibt. Vielleicht deswegen wird es nicht geschickt. Aber ja, irgendwie fände ich das auch mal schön, weil dieses Jahr hatte ich halt wirklich dieses, ja, ein bisschen dieses Einheitsbrei-Gefühl dann doch. Da braucht es irgendwie neue Impulse, neue Ideen, die da mal reinkommen müssen. Und ich bin gespannt, wie das dann nächstes Jahr ist, weil jetzt haben, glaube ich, alle gemerkt, okay, wir haben jetzt alle nochmal Operngesang in unsere Songs eingebaut. Wir haben trotzdem nicht gewonnen. Da bin ich wirklich gespannt, was dann nächstes Jahr passiert. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Bangaranga da jetzt der Song ist, wo man sich so krass dran orientiert für nächste, weil es jetzt auch nicht sowas so krass neu ist irgendwie. Er fühlt sich nicht so krass, also da empfinde ich keinen krassen Genrebruch jetzt irgendwie mit dem, was wir sonst so beim ESC gesehen haben. Ist halt einfach nur sehr gut und ernsthaft umgesetzt und trotzdem halt irgendwie mit diesem Bangaranga spaßig genug irgendwie, ja. Ich habe letztes Jahr mir noch mal so ein paar Notizen gemacht, wer denn die ESC-Jury ist, die überhaupt die Punkte für uns vergibt. Und das habe ich dieses Jahr auch gemacht. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber
ich ahne Schlimmes.
Ja, wir haben ja letztes ich finde das ja schon immer sehr spannend. Und ich habe da jetzt mal reingeguckt. Es sind 6 Leute. Bela Marton, Christian, du hast ja auch den deutschen Vorentscheid geguckt. Das ist der Bela, der diesen Song Mein Herz hatte. Ich glaube, wir sind unzertrennlich. Wären wir uns ein bisschen.
Das war doch sein allererster Live-Auftritt ever. Und jetzt ist er dann schon in der Jury. Das ist ja auch stark.
Ja, da dachte ich auch so, wir haben noch Jules Kalmbacher, das ist Musikproduzent unter anderem für all unsere liebsten Artists. Xavier Naidoo, Clüso, Mark Forster, Joris, Max Kiesinger, Vanessa Mai, Silbermond, STP, Tim Bensko und natürlich auch unsere ESC-Legende Max Mutzke hat schon mit ihm zusammengearbeitet. dann gibt es Udo Dahmen, das ist ein Schlagzeuger und ein Dozent und Autor, unter anderem an der Popakademie Mannheim. Ich habe ja in Paderborn Popmusik studiert, deswegen haben wir immer natürlich gesagt, Popakademie Mannheim, wer studiert denn da? Deswegen habe ich natürlich da erstmal Groll und Feindschaft. dann Alina Stiegler. Das ist eine Schauspielerin aus den Spreewald-Krimis. Ich weiß nicht, warum die in der ESC-Jury sitzt.
Okay.
Und dann haben wir noch Haya Joy Berhanu. Das ist eine Managerin, die hat vor 20 Jahren irgendwie mal die No Angels gemanagt und seitdem vor allem als Produzentin im TV gearbeitet, unter anderem bei Germany's Next Topmodel und The Voice Kids. Ja, und dann gibt es noch 2 Namen, über die findet man nichts heraus. Len Clair, keine Ahnung, wer das ist. Es wird auch nie eine Beschreibung dazu genannt, welche Leute das ist in diesen Pressestatements. Und Sophia Gruber. Da findet man auch nichts, außer dass es eine gleichnamige Figur in der Serie Der Bergdoktor gibt. Und dass es eine Doktorandin der Physik, Dr. Sophia Gruber, gibt, die mal einen Text mit dem Namen Die Kräfte des Niesens geschrieben hat und dafür den Klartextpreis gewonnen hat. Also, wer Wenn das interessiert, da kann man mal reinschauen, aber da habe ich nicht herausgefunden, wer das überhaupt vergibt. Das finde ich auch immer schon ein bisschen komisch, dass man da nicht klarer kommuniziert, aber fand ich noch ganz amüsant.
Also geile Namen auf jeden Fall. Ich finde, alle klingen so, als hätten sie mal bei DSDS mitgemacht, rein namentlich. Und ich weiß gar nicht, was ich vorher dachte, aber irgendwie dachte ich schon, das sind, also ich weiß nicht, das wären so MusikprofessorInnen irgendwie so, die da sitzen und dann so das alles so ganz haarklein analysieren und so. Ich hatte da irgendwie so eine wissenschaftliche Expertise in meinem blinden Expertenvertrauen erwartet.
Das ist in Deutschland aber auch irgendwie, ich finde, das ist so, es gibt so einen komischen Morast und das ist, glaube ich, auch das Problem, warum da auch immer wir so Schwierigkeiten haben bei der Auswahl, weil das so eine, wie heißt das? Das ist doch bei in den USA Prison Industrial Complex und hier ist das irgendwie so der Musik öffentlich-rechtliche Boomer-Komplex oder irgendwie so, sowas muss es geben. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund. Weißt du, warum der Bela da jetzt schon ist und weißt du, warum Wavy Boy die Punkte gemacht hat? Weil die alle schon versuchen, irgendwie reinzuziehen, dann können sie bei 5 Jahren irgendwas da auch nochmal alle auftreten. Das ist irgendwie alles so eine komische Seilschaft, hat man das Gefühl, die auch dann immer alle gegenseitig in ihren Fernsehshows unterwegs sind und sowas. Ich finde das bei deutschen Podcast ist es ja auch so, dass man immer nicht genau, gut, bei uns ist es jetzt auch so, ne? Du warst bei mir zuerst, jetzt bin ich bei dir, man weiß immer nicht genau, wer hostet eigentlich gerade den Podcast und wer ist der Gast, weil das so eine komische Promi-Riege ist, die sich, dann ist Klaas bei Barbara Schöneberger, dann ist sie wieder bei ihm und sowas und so finde ich, ist das auch mit diesen komischen Namen, das ist alles so ein Formatradio Quatsch natürlich irgendwie so, der da jetzt so da ist und die geben ja nicht nur die Punkte, sondern die sind dann auch oft die, die dann auch irgendwie dafür sorgen, wer ausgewählt wird. Gut, diesmal waren es internationale Leute, die geholt wurden, ne, bei dieser Vorentscheidssache. Da war aber das Teilnehmerfeld jetzt auch einfach ein bisschen schwach vielleicht. Aber ja, das ist, glaube ich, so das Problem. Und da ist es dann vielleicht auch tatsächlich so, wie ihr meintet, vielleicht haben die auch keinen für so ein cooles Abfilmen einer Bühnenshow, will ich jetzt mal sagen. Weil du bist entweder halt bei Wetten, dass oder du bist halt irgendwie auf so einer Bühne oder du sitzt halt irgendwie bei Joko im Podcast und da braucht man das vielleicht nicht oder so. Also deswegen, das ist ja so die, was haben wir denn auch so international für große Bands so, ne? Also da gibt es so ein paar natürlich, Milky Chance oder sowas wäre vielleicht auch so eine Band, ne, wo man so denkt, ah, okay, also, ne, also da gibt es ja auch welche, aber irgendwie haben wir gar nicht auch so die Musikindustrie, die so ins Internationale strahlt, finde ich, irgendwie so in Deutschland, im Gegensatz zu Schweden und UK und so. Also das ist irgendwie ganz komisch, finde ich, wenn man so diese Namen hört und die auch sieht und Thorsten Schorns Moderation sieht. Ich habe neulich auch mal kurz Fernsehen eingeschaltet, da war irgendeine Quizshow und dann waren immer noch Bernhard Hoecker und Elton und so Leute, wo man denkt, die gibt es nur da und die wählen halt auch aus, dass wir so auf diese Bühnen schicken, so, ne, seit 30 Jahren. Und ich werde fast 40 jetzt und ich denke immer noch so, wo sind die Leute ja aus unserer Generation, ja.
Apropos Leute, die nur da sind. Letztes Jahr gab es ja ein Maskottchen beim ESC, was es natürlich auch ja, nur dort gibt.
Oh Gott, ja.
Lumo. Und ich habe
ich habe ihn gerade natürlich hier, meine große Lumo-Figur. Ja. Mein Talisman.
Leute, ich habe mich natürlich gefragt, ESC 2026, gab es da eigentlich ein Maskottchen? Ja, googelt mal. Googelt mal auf.
Das mit dem Rüssel, ne?
Aber gut, das ist ja, doch nicht hatebar, oh, eigentlich, oder diese Maskottchenkultur. Ich meine, man kann bei vielen sagen, wir hätten gerne mehr Anspruch, aber das ist doch irgendwie eigentlich ganz gut, dass sie gedacht haben, Lumo hat viel Kritik erfahren, ich ist Auri.
Also, für die Leute, die es gerade nicht googeln können, es ist so ein komischer cursed lila Bär, der aber so einen Rüssel hat und so einen gelben Irokesen-Haarschnitt. Also mich hat das wirklich wieder sehr beglückt. Ich saß gestern hier vorm Computer bei der Vorbereitung für diese Folge und konnte es nicht fassen. They did it again. Falls ihr übrigens Fans von Auri seid, wenn ihr jetzt dieses Bild auch ergoogelt habt, es gibt tatsächlich ein offizielles Kinderbuch mit Auri und seinen Freundinnen Ellie und Feli, wo sie kämpfen für den großen Traum beim ESC zu singen. Und es gibt so richtig ESC-Crazy-Merch. Es gibt sogar ein ESC-Kochbuch mit so den besten Rezepten aus 35 Ländern und so. Also das hat mich auch nochmal sehr glücklich gemacht, da durchzuschauen. Ja, aber abseits davon muss ich dann doch sagen, meine Notizen sind jetzt... Was hast du jetzt entdeckt?
Sorry, ich gucke, ich habe auf TikTok entdeckt, so ein Video vom Schweizer Rundfunk oder so, wo so steht Lumo out und man sieht halt so einen engen Fahrstuhl, so einen Glasfahrstuhl, der komplett voll ist mit dieser Lumo-Figur, die dann so wegfährt. Das ist einfach so. Ich schick dir das mal. Aber ja, ich glaube, ich habe gerade geguckt, so Malmö, die Schweden, die hatten keine Maskottchen, die haben sich gesagt, nee Leute, sorry, da machen wir nicht mit.
Ja, das ist eine Tradition, die letztes Jahr, glaube ich, so richtig gestartet wurde. Perfekt. Und ich bin all for it. Ich hoffe, das geht immer so weiter. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was da nächstes Jahr um die Ecke kommt für ein komisches.
Aber Ries. Ja, auch dann nur mit so einem halben Selbstbewusstsein. Also es ist erfunden, aber dann auch komplett ferngehalten aus dieser Halle und der tatsächlichen Show dann. Also das ist schon interessant.
Sehr gut, wenn alle so mit dem kuscheln müssten, einmal bevor sie auf die Bühne kommen oder so. Ja.
Wie im toll wäre es gewesen, wenn Auri irgendwie noch moderiert hätte am Samstag. Das wäre so viel besser gewesen als diese Moderation, die wir da erlebt haben.
Ja, womöglich, ja.
Ja. Ach, schön. Ja, ihr Lieben, habt ihr noch was auf dem Herzen? Ansonsten sind wir, glaube ich, jetzt am Ende angelangt. Ich habe keine Notizen mehr. Ich habe mir alles von der Seele geredet, was ESC dieses Jahr anbelangt.
Diese Länderclips, da muss man noch mal ran. Also wo die sich alle die Postkarte angucken und dann sind die irgendwie, das fing glaube ich direkt an, ja, er ist jetzt bei den großen Wasserwerken in sowieso und dann trinkt er da so aus so einem See und ich dachte, ist das das Klärwerk? Was ist jetzt hier? Wieso ist das erste Wahrzeichen von Österreich irgendwie so ein Wasserwerk? Also der Sinn ist ja immer, die sind glaube ich bei sich zu Hause, erhalten dann die Einladung zum ESC zu fahren, dann sind die irgendwo in Österreich und machen da irgendwas. Und ich finde es an sich irgendwie ganz funny, wahrscheinlich ist es auch so, dass die Tourismusbehörden der Länder das wollen, dass das Land da, weil es ja so teuer ist, den ESC zu machen auch, ne, dass das dann in Szene gesetzt wird. Aber ich fand es irgendwie so richtig half-assed dieses Mal irgendwie so. Und das ist ja immer so ein bisschen blöde, aber ja, weiß ich auch nicht. Also ich finde, man hat irgendwie wenig über die Artists irgendwie gelernt und irgendwie auch wenig über Österreich. Und es war irgendwie so, war irgendwie so quatschig irgendwie. Da könnte man nochmal auch was Cooleres machen vielleicht.
Und dann aber auch, wie man so versucht, das so thematisch halb zu verbinden. Und dann heißt es irgendwie aus der Moderation, Artist, er hat viele Tattoos. Deswegen haben wir ihn hier ins Kunstmuseum gebracht oder irgendwie sowas. Dann mach doch lieber komplett random, bitte.
In der Schweiz haben die wirklich noch so Sachen gelernt auch oder gemacht oder sowas. Das war, glaube ich, noch ein bisschen interessanter. Das ist so, als sind sie da beim Käse oder so.
Ringen.
Hier, ja,
Ringen. Ich erinnere mich ans Ringen. Zum Beispiel.
Und diese Überblendungen sahen auch einfach nicht hübsch aus, oder? Also normalerweise haben sie die ja wenigstens wirklich noch zu den Orten gebracht, wo dieser Clip da stattgefunden hat. Aber jetzt gab es ja nur so Überblendungen und die haben die dann irgendwie vor so einem Greenscreen gefilmt, sodass es dann immer so aussehen sollte, als wären sie nicht da, aber komischerweise interagieren sie dann doch da irgendwie mit. Und dann klettert der eine irgendwie als so Riese über so einen Berg oder so aus Tschechien oder so. Das war alles so ein bisschen obskur. Auch da hatte ich wieder das Gefühl, es war kein Geld mehr da, aber warum nicht? Das fand ich auch dieses Jahr ein bisschen schwach. Ich meine, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, dass es auch mal so war, dass man bei den Artists Clips gesehen hat von den Artists und woher sie kommen. Und ich verstehe, dass die ganzen Tourismusbehörden der Länder da sagen, nee, wir wollen hier unsere Hotspots highlighten. Aber das fände ich persönlich eigentlich schöner, weil man ja doch ein bisschen einen Eindruck für die Länder, die man da eigentlich repräsentiert hat, sieht und vielleicht auch ein bisschen mehr Einblick dahin, woher kommt eigentlich diese Person, die ich jetzt gleich auf der Bühne sehe. Das finde ich eigentlich viel reizvoller. Ich verstehe, dass es nicht gemacht wird, ich finde es aber schade. Das wäre für mich eigentlich die viel schönere Art und Weise, das immer einzuführen.
Wiener Kaffee, Green Room, so Kaffeehaus, fand ich ganz süß. Das gebe ich Ihnen.
Auch wenn da nie jemand saß. Das war ja so seltsam, dass man immer dann durch diese leeren Stuhlreihen durchlief zum nächsten Green Room Sessel da so. Und dann am Ende wurde es ja nochmal ganz nett von Bangaranga auseinandergenommen. So, das war ja ganz süß. Aber sonst, ja.
Mirko, hast du noch was?
Nee, ich glaube, ich bin auch leer geredet und habe alles aufgearbeitet. Viva Moldova.
Alright, Christian, dann haben wir jetzt zum Ende unserer Podcast-Folgen immer noch eine tolle Tradition, nämlich den Rauschmeißer. Ein Song, der uns so ein bisschen aus der Folge abholt und wieder in die reale Welt zurückbegleitet. Und den hast du diese Woche am Start und ausgesucht. Was hören wir jetzt noch zum Abschluss der Folge?
Wir hören Voulez-vous danser von Ricky e Poveri. Das ist so eine italienische Popgruppe. Ich glaube, die sind aus den 70ern. Und das ist eigentlich auch richtig ESC-coded, weil es sind Italiener, die auf Französisch dann aber immer so halb singen. Und das ist so eine Dance-Pop-Nummer und super. Also das ist, ich finde sowieso so Italo-Pop, Italo-Disco total stark. Und ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber wenn auch nicht, dann nach 10 Sekunden ist es einer eurer neuen Lieblingssongs. Ja, aber es holt uns nicht ganz raus, weil wir sind immer noch in diesem ESC-Vibe eigentlich damit ein bisschen. Ja.
Nice, okay. Dann hören wir da jetzt direkt rein. Vielen Dank, dass du da warst, Christian.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel so reingequatscht. Das ist die eigene moderative Art, dass man so immer noch was sagen will. Aber ich moderiere ja gar nicht, ich war ja nur Gast. Aber es hat großen Spaß gemacht, sich das alles von der Seele zu reden. Ich dachte vorher so ein bisschen, habe ich überhaupt so viel zu sagen in diesem Jahr? Aber gut, es ist ESC, man kann, glaube ich, 10 Stunden darüber noch weiterreden.
Ja, ich fand, also das hat gar nicht gestört, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Und ja, ich fand es auch super, super spaßig. Wenn ihr Lust habt, bei Christian mal reinzuhören in den Filmpodcast, in den Philosophie-Podcast, auf YouTube vorbeizuschauen, bei Gamekritik, all die Links sind natürlich in den Shownotes, beziehungsweise auf YouTube in der Videobeschreibung. Und macht das auf jeden Fall, denn das ist alles ganz, ganz toll. Und ich würde sagen, bis in 2 Wochen, bis zur nächsten Folge. Genau. Adios. Mirko, hast du noch was? Sag auch noch mal Tschüss.
Adios. Adios, wieder locker. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Eine wunderbare Gastpremiere. Vielen Dank, Christian, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.